Hallo liebe Potato Heads, hier ist wieder euer Kälte. Carsten ist immer noch in Flitterwochen, ganz romantisch, also mache ich wieder einen Talk. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, da habe ich mich auch schon die ganze Woche drauf gefreut. Und zwar habe ich die großartige Yvonne Mechsner hier.
Hallo.
Hallo liebe Yvonne, wie geht es dir?
Hallo, ja, mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Wieso bist du denn aufgeregt?
Ich habe sowas noch nie gemacht.
Ja, aber wir kennen uns doch auch schon
ja,
Ewigkeiten.
Ja, das schon. Aber da reden wir ja auch dann untereinander und nicht so für alle.
Ja, weil ich hatte ja auch schon da die Ehre, dich bei den Kroba-Ladies trainiert haben zu dürfen.
Ja, danke.
Ja, du bist ehemalige Spielerin. Du hast damals bei den Adler Girls und bei den Cobra Ladies mitgespielt, hast einige Titel gewonnen und du bist Referee und warst auch mal Liga-Obfrau der Berliner Schiedsrichter. Ist das richtig?
Ja, gute Zusammenfassung. Das passt.
wann hat's dich zum Football verschlagen?
Also Jahreszahl 99 war das, 1999, und zwar hat eine langjährige Freundin von mir, die ich schon seit der Vorschule tatsächlich kenne, die hat dann schon vorher Football gespielt und ich war dann bei einigen Spielen bei ihr schon, hab da auch zugeguckt, da habe ich tatsächlich dann auch schon Ona kennengelernt.
Die Ona.
Genau.
Liebe Grüße an Ona.
Und ja, und dann hat sie immer, gebohrt, hat gesagt, komm mit zum Football, das ist genau was für dich. Und ich immer so, ich weiß nicht so genau. Man ziert sich ja dann doch so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, ich mache das, aber ich gehe erstmal für ein Jahr ins Ausland. Weil ich wusste, wenn ich irgendwas anfange, dann würde ich diesen Traum von einem Auslandsjahr dann nicht mehr machen. Und das war aber für mich sehr, sehr wichtig. Und dann hat es auch geklappt mit dem Auslandsjahr. Ich war dann ein Jahr in England und habe dann da so Praktikum gemacht an der Universität und habe da auch schon meine erste eigene Wohnung gehabt. Und dann kam ich zurück und sie hat mich vom Flughafen abgeholt und hat gesagt, morgen ist Training und übermorgen kaufen wir eine Ausrüstung. Und genau so war es auch. Ich bin Sonntag gelandet, ich war Montag beim Training und Dienstag bei Future Sports und habe mir sofort eine Ausrüstung gekauft.
Ja, Ona war da auch immer sehr hartnäckig.
Nee, das war Steffi tatsächlich.
Steffi, the General.
Ja, genau, der General, genau.
Ja, auf jeden Fall. Was hat man damals noch für eine Ausrüstung bezahlt? Weißt du das noch?
Ich glaube, das waren 250 D-Mark. Das war so ein Starterpaket. Da war ein Schatthelm, den habe ich tatsächlich natürlich noch. Dann war das auch so eine ganz dicken Pads waren das noch mit so riesigen Schulterpolstern. Und eine Hose mit so ein paar Pads drin und mittlerweile hat man ja diese Underpants, wo diese dünnen Dinger drin sind. Und da hatte man da diese riesen Pads drin und ein Trainingsjersey. Das war es eigentlich, was man dafür, ich meine 250 D-Mark, wenn man das jetzt mal umrechnen würde, 125 Euro, ist natürlich nichts.
Ich brauche nicht mal einen Helm mehr
für. Genau, mittlerweile habe ich Helme, die kosten 300 Euro. Ja, so war das.
Und hast du Football vorher schon gekannt oder war das so komplett, ui, was passiert hier?
Eigentlich nur durch die Spiele, die ich mir dann angeguckt habe, als Steffi gespielt hat. Die haben ja noch in der Radrennbahn Schöneberg gespielt. Und da habe ich dann tatsächlich die ersten Spiele, da war ich dann mit der Mama von Steffi, die hat dann auch auf der Tribüne gesessen und der Papa. Und die haben mir dann tatsächlich das Spiel erklärt. Was ist eine Interception? Was ist ein Touchdown? Was ist Raumgewinn? Was ist ein First Down? Und die Sachen haben sie mir dann tatsächlich erklärt. Und so habe ich dann auch begriffen, wie das Ganze funktioniert. Und dann halt immer ständig zugeguckt.
Und jetzt ist ja Football ein körperbetonter Sport. Also da tut es dann auch schon mal weh. War das jetzt sowas, wo du Respekt vor hattest? Oder bist du da Augen zu und durch, Vollgas?
Tatsächlich kann ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Also dann ist es wahrscheinlich für mich kein Thema gewesen. Klar, sie hatte auch mal blaue Flecke, aber auch das war mir eigentlich fast egal. Also ich war vom ersten Tag an, wo ich dieses Training gemacht habe, ich wurde dann natürlich in die Defense Line, also ein bisschen kräftiger und noch nicht so viel vom Sport verstehen. Naja, dann packt man jemanden erstmal in die Defense Line. Ne? Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. O-Line muss man ja doch
genau,
ein bisschen mehr.
Genau, das ist wie im Fußball, wie in die Verteidigung
genau,
stecken.
Genau, ja, oder ins Tor oder so.
Ja, genau.
Ja, und dann war erstmal Defense Line und ich weiß noch, ich habe im Mai angefangen, Mitte Mai, und wir hatten, ich weiß nicht, im Juni das erste Spiel und auf einmal war ich schon Starter nach einem Monat und ich dachte nur so, okay, ich war tierisch aufgeregt vorher und irgendwie war diese Zeit, wo ich angefangen habe, bis zum ersten Spiel, ist irgendwie so schnell vergangen und bevor ich mich versehen habe, war ich so mittendrin. Also ich habe ja weder ein Wintertraining mitgemacht, das war, weil ich ja halt noch weg war, ich war noch im Ausland. Das war irgendwie so, Das ging so schnell die Zeit vorbei und es hat mir so irre viel Spaß gemacht. Also von Anfang an. Ich habe ja schon so viel ausprobiert. Basketball habe ich gespielt, ich habe Volleyball,
Wollte ich gerade
Handball.
fragen.
Ich habe alles ausprobiert, aber naja, da sind die Dicken halt nicht so gern gesehen oder doch vielleicht gern gesehen, aber man hat da halt nicht so viel Erfolg. Ja, und das war wahrscheinlich der erste Sport, wo ich auch wirklich Erfolg hatte und auch wirklich gemerkt habe, da kann ich auch irgendwas erreichen.
Das ging mir nämlich auch so. Ich hab ja als Jugendlicher halt auch versucht, Fußball zu spielen, also Basketball in der Schule. Aber so mit einer gewissen Körperstatur war man den anderen halt immer unterlegen, weil man nicht der Wendigste und nicht der Schnellste war. Aber
Genau.
beim Football wurde man sofort mit Kusshand
Genau.
genannt. War immer ganz schön.
Genau. Ja.
Wer war denn damals der Trainer?
Abdul, Alexander
Ach
Zaino.
der,
Ja.
ja, den kenne ich auch, den
Ja.
habe ich damals bei Thunder kennengelernt,
Ja.
unter dem habe ich gearbeitet. Sehr
Ja,
angenehmer Kerl.
wirklich, war super. War ein toller Trainer gewesen. Leider hat er dann nach der Saison dann aufgehört, irgendwie persönliche Gründe. Und dann haben wir ja 2000 dann auch schon Wanja bekommen. Und da haben wir von einem Supercoach zum nächsten Coach. Also das war ja ein fließender Übergang.
Aber wie kam es denn mit dem Bruch zu den Adlern? Also ihr seid ja von den Adlergirls rübergewechselt, transformiert zu den Cobra Ladies. Woran hat das denn gelegen?
Na, das war dann 2004. 2004 war das genau. Ja, das war so ein schleichender Prozess. Also wir haben schon so ein bisschen gemerkt, dass wir bei den Adlern jetzt nicht die erste Geige spielen, das muss auch nicht unbedingt sein, aber doch ein bisschen hinten anstanden. Und wir hatten damals dann auch keine Coaches mehr so richtig. Und damals war dann Bernd bei den Cobras und der meinte dann, kommt doch zu den Cobras. Ihr habt da Trainingsplätze, ihr habt da... Ja, das Ganze drumherum. Er würde uns dann auch wieder coachen und ja, und ehe wir uns versehen haben, sind wir von 2004 auf 2005 dann zu den Cobras gewechselt.
Ja, das mit der zweiten Geige konnte ich auch aktuell auch wieder miterleben. Also ich war jetzt ja dieses Jahr bei den zweiten Herren, die jetzt ja neu aufgemacht haben. Und man merkt sehr deutlich bei den Adlern, wo die Priorität liegt. Und das ist dann halt natürlich immer das GFL-Team. Und alles andere muss sich dann halt so ein bisschen unterordnen. Und wenn man halt nur einen Platz hat, dann wird das auch mit diesen Trainingszeiten halt immer ein Gerangel, die Ressourcengerangel, kann ich schon gut nachvollziehen. Und bei den Cobras habt ihr dann sofort offene Türen eingerannt.
Total, also wir waren auf einer Stufe mit den Männern damals. Also das war überhaupt gar keine Frage. Also wir waren gleichberechtigt. Und ich denke, dass das für Frauenteams ein Problem ist, wenn sie sich einem Verein anschließen, die wirklich eine GFL-Mannschaft haben. Also ich kann jetzt nicht für alle anderen Teams sprechen, aber ich glaube, dass das schwieriger ist, als wenn man sich einen Verein sucht, der nicht ganz so weit oben spielt, der nicht alle Ressourcen dann in die Männermannschaft steckt, in die GFL-Mannschaft.
Ja. Ich bin ja dann irgendwann 2005, 2006 das erste Mal mit Frauenfußball in Berührung gekommen. Da gab es ja damals noch von euch organisiert dieses Scrimmage-Wochenende. Das war ja eine ganz großartige Veranstaltung. Da durften ja Mädels aus ganz Deutschland vorbeikommen. Die Prämisse war ja quasi, oder die Vision war ja, dass gerade die Mädels, die neu angefangen haben und im Training noch nicht so involviert waren, dass man denen mal so ein bisschen Spielpraxis beibringen kann. Und da wurden ja noch einige Trainer gebraucht und Bernd hatte mich dann selbstverständlicherweise, ohne mich zu fragen,
Eingeplant.
gleich für die O-Line eingeplant. Und da habe ich dann das erste Mal Kontakt mit euch bekommen. Und war ja dann auch danach so ein paar Mal bei euch beim Training, hab da immer so ein bisschen mitgeholfen. Und ich war da ziemlich beeindruckt, als ich bei den Cobra Ladies war, weil die Cobra Ladies waren ziemlich selbstbewusst, hatte ich das Gefühl. Also einerseits waren sie sehr selbstorganisiert. Das ist ja eine Tugend, die man im Frauenfootball unbedingt braucht, weil es wenig Leute gibt, die dann da sind, um zu helfen und zu organisieren. Das müssen dann die Spielerinnen selber machen. Aber bei den Cobras war das ja auf die Spitze getrieben mit Steffi, ne? Die hatte ja da so ein eisernes Regime und hat alles organisiert. Deswegen hatte sie ja den Spitznamen General. Aber ich fand, ihr wart halt auch immer sehr zielstrebig. Also wenn da mal ein Trainer war, der euch nicht ins Konzept gepasst hat, wo ihr das Gefühl hattet, der erzählt uns Schmarrn, dann war der aber auch schneller weg, als man Katz im Sack sagen konnte.
Ja, Ich weiß, also das mit der Organisation, das kann ich total bestätigen. Ich glaube aber auch, das liegt so ein bisschen auch an an Frauen selbst, ne? Die organisieren, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen noch aus der Historie, oder auch ein bisschen natürlich verankert. Weiß ich nicht, Frauen organisieren vielleicht gerne und können das vielleicht auch ganz gut und wollen das auch selber in der Hand haben. Und wenn man das selber auch organisiert, wir hatten ja auch ein Team. Chef oder eine Teamorganisatorin. Aber nichtsdestotrotz haben die Leute innerhalb vom Team ja trotzdem sich noch besser selbst organisiert. Weil man steckt halt einfach drin. Das ist, man ist nah am Team, man weiß, was dem Team fehlt oder was man noch braucht. Und von daher ist es, glaube ich, fast ganz natürlich, wenn die Frauen das auch selbst in die Hand nehmen.
Wie war denn das für dich damals in deinem erweiterten Bekannten- und Freundeskreis, wenn die mitbekommen haben, du hast Football gespielt? Also heute ist es ja immer noch nicht hundertprozentig akzeptiert, sage ich mal, aber früher glaube ich ja noch weniger als heute. Also es ist, war damals nicht alltäglich, dass man eine Frau kennengelernt hat, die sagt, übrigens spiele ich Football. Wie war das?
Also ganz ehrlich, in meinem im Familienkreis war es eher so, Football, was ist denn das? Ach so, das ist doch das mit dem Ei, ne? Ach so, ja. Ich so, ja, das ist das mit der Ausrüstung und so. Ach, ist ja cool. Ja, und das war's. Meine Eltern waren ziemlich begeistert, die haben sich das dann auch, die haben sich dann natürlich auch die Spiele angeguckt und dann haben meine Eltern auch erst begriffen, was überhaupt Football ist und wie das mit dem, wie Football überhaupt funktioniert, also so wie ich eigentlich dazu gekommen bin, haben mir auch Steffis Eltern, meinen Eltern das dann auch erklärt, wie das funktioniert bei den
Die
Spielen.
Missionare.
Genau. Und meine Eltern sind auch teilweise hinterhergereist. Die waren dann auch in Schweden bei der Weltmeisterschaft, wo ich dann
Ach,
gespielt
schön.
habe. Also die waren dann auch richtig begeistert. Mein Papa guckt heute immer noch Football im Fernsehen. Also bei meinen Eltern war das total gut angekommen. Meine Schwester hat auch Football gespielt. Die hat mit Flag Football angefangen, wollte dann später auch Tackle Football spielen, aber hat es dann, naja, dann kommt der erste Freund und so. Das kennt
Ja,
man ja
ja.
dann, dann hat sie es doch nicht gemacht. Aber ansonsten, die meisten Freunde kamen dann natürlich aus dem Team. Das ist normal, dann findet man ja auch neue Freunde und viele Freunde dann auch im Team. Da ist es sowieso klar, da ist Football-Thema Nummer eins. Ansonsten haben die das eigentlich alle ganz gut aufgenommen. Also ich habe es ja auch immer gerne erzählt und man hat mir auch immer gesagt, wenn ich über Football erzähle, dass ich ein Strahlen im Gesicht hatte. Also man hat dann mir auch wirklich angemerkt, dass ich das auch gerne mache und gerne gemacht habe. Von daher wurde das wahrscheinlich auch einfach nie in Frage gestellt.
Ich glaube, also ich habe das auch so erfahren, dass ihr als Mädels in diesem Team ja so ein wirklich eingeschworener Haufen wart. Wo ich manchmal so das Gefühl hatte, ja, bei Neulingen ist es vielleicht so ein bisschen schwer, nochmal neu reinzukommen in dieses feste Teamgefüge, die ihr goldene Generation ja gebildet habt, ne? Du, Ona, Steffi, Suse Erdmann, das war ja so eine feste Clique, die ja so dieser Leistungskern der Truppe wart. Und ich hatte auch immer so das Gefühl gehabt, ihr hattet so das Sagen in diesem Team. Und dann gab es aber nach den Spielen auch immer diese legendäre Partys in Onas Keller.
Ja, der Onas Keller, genau.
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass ihr da wirklich ein sehr verschworener Haufen wart.
Ja, aber ich glaube, das hast du in jeder Generation, dass es irgendwie so einen Leistungskern gibt, der dann auch das Sagen hat. Also wichtig ist immer, dass das harmonisch bleibt und dass das nicht so Grüppchen bildet. Das hatte ich zu meiner Zeit tatsächlich nicht so mitbekommen, jedenfalls, oder auch nicht so erfahren. Also nun weiß man das ja nicht, wenn man vielleicht Teil der Gruppe ist, dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen anders. Aber wir haben natürlich immer versucht, die Neuen mit einzubinden. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Es kam immer darauf an, wann die Leute auch dazugestoßen sind. Wenn sie mitten in der Saison dazugestoßen sind, dann war das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Man war in der Spielvorbereitung, man hat den Grundbau schon gelegt im Wintertraining und dann hat man meistens für die Neuen nicht so viel die Zeit, als wenn sie dann im November wieder neu gestartet sind, wo wir wieder von Grund auf angefangen haben. Da hat sich auch gezeigt, dass die Leute dann, die im Wintertraining gekommen sind, auch länger dabei geblieben sind, weil die einfach na, eher schon Teil der Gruppe waren und da auch viel mehr neue Leute angefangen waren. Da hast du halt die Rookies, die natürlich aufgrund der Sache, weil sie alle Rookies waren, ein bisschen eher zusammengeschweißt wurden, aber die haben sich dann so langsam ins Team integriert und ich glaube, das hat man immer. Also als ich dazu kam, da war ja auch schon eine goldene Generation. Da war ja dann Tina Müller war ja der Quarterback, dann war Christina Busse war noch da, Britt war noch da, Britt Zabel. Da waren auch so viele gute, Heike Selin war auch Quarterback und da war ich denn die Neue, ne? Und das kriegt man aber am Anfang auch gar nicht so mit. Wer ist denn jetzt so der, der Topspieler oder so. Klar kriegt man das in der Saison mit, aber ja,
Ja,
ich glaube, das hat
also
man immer mal.
ich muss sagen, als ich dann bei euch so nach und nach ins Training eingestiegen bin, also euch dann wirklich als O-Line trainiert habe, da hatte ich schon Respekt vor, da hatte ich so ein bisschen Bammel, so nach dem Motto, ey,
Echt?
erzähl jetzt hier bloß keinen Schmu, die machen dich fertig hier. Ihr hattet da wirklich so eine selbstbewusste Ausstrahlung und ich so als, naja, so kurz, wie alt war ich denn da, 24 oder was? So also jetzt vor den gestandenen Frauen, so, Käthe, benimm dich hier und erzähl bloß keinen Schmarrn. Ne?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es beeindruckend war. Also ja, kann ich durchaus nachvollziehen.
Ja, aber ich glaube, letztendlich hat das ja ganz gut zwischen uns funktioniert.
Ja, denke ich auch.
Ja, sonst würden wir heute nicht miteinander schnackeln,
Das
oder?
stimmt. Ja, ach, die Footballwelt, das ist ja, man kennt sich ja dann auch schon so lange und
Ja, gerade Berlin ist so ein Dorf, ne? Du siehst immer dieselben Namen.
total. Ja, viele kennen mich dann auch mit Damen und manchmal stehe ich dann da und denke so,
Wer
oh
bist du?
ja, woher kenne ich dich? Kleine Anekdote, bin ich letztens zur Arbeit gefahren mit dem Bus und steige ein und werde zurückgerufen von dem Busfahrer, ey Yvonne. Und ich gucke so. Ich so, wir kennen uns, aber ich weiß nicht woher. Und sagt dann, ja, ich bin Spieler bei den Rebels. Und dann haben wir uns die ganze Zeit bis zum Hauptbahnhof unterhalten. Und ich fand das total witzig. Also er hat mich dann
Ja,
auch
das ist
erkannt.
schön.
Also auch natürlich in meiner Funktion als Schiedsrichter eher.
Ja.
Aber das fand ich schon irgendwie lustig. Und da sieht man ja auch wieder, ne? Die Welt ist ein Dorf. Und das fand ich total angenehm. Also ich fand die Fahrt super angenehm.
Sag mal, Yvonne, wie viel Titel hast du gewonnen?
Ich habe tatsächlich vorhin überlegt und ich glaube, es sind nur 13.
Nur,
Ja,
Alter.
ich glaube, es sind 12 oder 13. Ich habe ja noch einmal, ich hatte ja eine Pause gemacht und nee, eigentlich habe ich aufgehört und ich habe dann nochmal angefangen für ein Jahr. Da habe ich dann nochmal einen Titel mitgeholt und das war, glaube ich, der 13. Ich habe bei 12 aufgehört und den 13., der kam nochmal so als Nachzügler.
Jetzt, also ich versuche jetzt so diesen Bogen zu spannen. Die Cobra Ladies haben ja jetzt aktuell den Einzug ins Finale verpasst, was ja eigentlich schon wirklich so ein Paukenschlag ist. Ich glaube, in den Zeiten, wo ich die Cobra Ladies kenne, gab es das nur einmal, dass sie im Finale nicht gewonnen haben. Aber im Finale waren sie eigentlich immer. Und jetzt, oder?
Nein, tatsächlich. 2005, also wo wir die Saison von 2004 zu 5 zu den Cobras gewechselt sind, da haben viele aufgehört, viele Leistungsträger haben aufgehört. Lag aber nicht daran, dass wir gewechselt haben, sondern einfach, weil die eh gesagt haben, nach 2004 ist Schluss. Also wie zum Beispiel Tina Müller oder Britzer, also so ganz viele Leistungsträger, die haben gesagt, die hören dann auf. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen kompletten Cut. Und da sind wir tatsächlich nicht mal auch ins Finale eingezogen. Also 2005 gab es ein Finale zwischen München und Hamburg in München. Das haben wir uns tatsächlich auch angeguckt. Und das war das erste Finale, wo Berlin nicht dabei war. Aber
Ja.
danach waren sie immer dabei, das stimmt. 2006 haben wir aber verloren, da wurden wir Vizemeister. Und ich glaube,
Und dann gab es noch ein Jahr.
genau, da habe ich aber nicht gespielt.
Aber siehst du, ich kannte die Cobras ja erst nach 2005. Also 2005 bin ich, glaube ich, zur Jugend unter Bernd gestoßen. Und so mit so 2006 habe ich euch dann so langsam auf dem Radar gehabt.
Ja.
Und seitdem waren die Cobras eigentlich immer im
Das
Finale
stimmt.
gewesen. Und jetzt heißt es auf einmal, die Cobras sind nicht im Finale. Palauz? Ende einer Dynastie? Fragezeichen.
Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Wir haben einen komischen Modus dieses Jahr. Ich glaube, ein bisschen Corona-bedingt noch. Man war sich nicht so sicher bei der Planung dieser Saison, wie das dann mit Corona so weitergeht, auch gerade zum Herbst hin. Man hat auf ein Halbfinale verzichtet. Also man sagt einfach, der Erste aus dem Norden spielt gegen den Ersten aus dem Süden im Ladies Bowl. Und nun ist es ja so, wenn du mal wirklich einen schlechten Tag hast und ein Spiel verlierst, hast du gar keine Chance mehr. Und so ist es passiert. Also so kann ich mir das erklären. Die sind nicht unbedingt schlechter gewesen als Hamburg. Ich glaube einfach, dass es ein schlechter Tag war und man gegen Hamburg verloren hat in Hamburg und den direkten Vergleich damit auch verloren hat und damit dann auf Platz 2 landet und durch ein fehlendes Halbfinale überhaupt keine Chance hatte, mehr irgendwie ins Finale einzuziehen.
Bilde ich mir nun ein, dass früher es eigentlich ja dass die Gegner noch nicht so gut waren wie heute. Man hat ja eigentlich mit den Cobra Ladies immer regelmäßig irgendwie Spielstände mit 80-0 gehabt oder sowas. Nun hatte aber auch gerade die Cobra Ladies und auch unter Bernd dann immer auch versucht, dem Frauenfootball immer was zurückzugeben, zum Beispiel eben dann mit dem Ladies Scrimmage Wochenende und dann auch dem Versuch dieser Ladies Convention, die ich sehr genial fand. Aber die Gegner sind ja mittlerweile auch ein Stück weit besser geworden, oder? Also Football scheint da ja nun auch anders gecoacht zu werden.
Ja, also zum Glück, also ich muss auch ehrlich sagen, so ein 80-0 Spiel macht auch dem Sieger keinen Spaß. Ja, also ein bisschen Competition möchte man auch haben. Und das wäre schlimm, wenn die Entwicklung da jetzt nicht hingehen würde, dass die anderen Teams aufholen. Ja, ich will jetzt, keine Ahnung, ob die Cobra Ladies jetzt vielleicht auch schlechter geworden sind oder gleich gut und die Gegner haben aufgeholt. Das mag vielleicht beides ein bisschen stimmen. Aber nichtsdestotrotz gibt es da Teams, die unglaublich gut sind und einen guten Job machen und ich glaube auch gute Coaches haben. Und ich finde das ja gut, dass das jetzt mittlerweile ein bisschen zusammenrutscht, weil niemand möchte ein 80-0 sehen. Ja, kein Zuschauer möchte das sehen, spielen möchte man das auch nicht, als Gegner möchte man das nicht, als Unterlegener. Das macht allen keinen Spaß. Von daher kann das immer nur besser werden, wenn die Spiele auch enger werden. Ja, und da muss man auch damit rechnen, dass man dann auch irgendwann mal ein Spiel verliert. Und vielleicht mal nicht
Ja,
im Finale steht.
man hat auch früher immer gehört, oh, gegen die Cobras haben wir eh keine Chance. Es gab dann auch Teams, die dann überlegt hatten, ja, Aufstieg, erste DBL1, nee, da wären wir eh nur von den Cobras verkloppt, das macht keinen Sinn. Ja, jetzt ist es ja vielleicht, wie du sagst, interessant, wenn die Jagd ja mal eröffnet ist.
Ja, wobei es gibt ja schon lange keine 80-0 Ergebnisse mehr, aber trotzdem geht
Nein.
keiner in die erste Liga. Ich glaube, das sind eher, glaube ich, nicht die Argumente. Das sind eher
Es war nur
andere,
so ein
ja,
Teilargument,
wahrscheinlich
ja.
auch damals, mag sein, aber ja, weiß nicht, man muss ja irgendwie mal auch zeigen, dass man vielleicht auch selber Football spielen kann. Man wusste ja nicht, ob
Ja.
man von den Cobra Ladies vermöbelt wird oder nicht. Vielleicht hätte man das ja nicht. Ich meine, es gab eine goldene Zeit auch der Düsseldorf Blades, die uns ja auch Niederlagen zugefügt haben.
Naja, also ich sag mal so, also das einzige Mal, wo ich die Cobra Ladies vor Ehrfurcht erstarrt gesehen habe, war beim Ladies Scrimmage Wochenende, als die Damen von den Vienna Vikings aufgekreuzt sind und die Mädels sowas von weggeschädelt haben, weil die dann auch regelmäßig mit Männern trainiert haben, wo ich dann dachte, ui, was ist denn hier los?
Ja, stimmt, die Vienna Vikings Ladies, ja, die sind auch richtig gut. Gegen die hatten wir auch schon mal zwei Freundschaftsspiele. Da haben wir auch mal mächtig aufs Maul gekriegt.
Ja, aber es ist dann auch mal schön, wenn man in der Zeit dann auch mal einen Gegner trifft. Wenn
Total.
du jetzt so zurückblickst, würdest du sagen, ihr hattet vielleicht so eine Pionierrolle inne?
Wie jetzt einzelne Spielerin oder als Team?
Ich würde mal sagen, als Team, also ich glaube, ja, ihr wart gute Sportlerinnen, auch im Vergleich zu anderen, wo es daher aber auch einzelne richtig gute Athletinnen gab, so wie Duvinage, die Gabi, ne, oder wie hieß er, Aki von den Hurricane Ladies, der QB. Ja, da gab es ja schon so ein paar Mädels, die da rausgestochen haben, aber so als Organisation, die ja auch unter Bernd, also so ein wirklich stringentes, zielgerichtetes Training hatten, wo er wirklich immer auf jeden einzelnen Gegner eingegangen wurde. Das war ja im Frauenfußball so gar nicht noch mal da.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner das überhaupt so richtig mitbekommen haben. Oder ob sie einfach gesagt hat, die Cobra Ladies spielen einfach eh so gut. Also wir wussten das ja, ne? Also wir hatten ja auch jahrelang unter Bernd ja auch kein wirkliches Playbook. Das hat uns ja keiner geglaubt. Ja, wenn wir
Ja.
gesagt haben, naja, wo habt ihr denn euer Playbook? Und sie sagt, wir haben keins. Wir haben ein paar Plays, die wir auf den Gegner gezielt dann auch installiert haben in den Trainings
Ja.
davor. Und so haben wir dann gespielt. Und das haben vielleicht einige auch gar nicht so geglaubt, ob wir jetzt da Pioniere waren, das weiß ich. Ich weiß auch nicht, wie die anderen trainiert haben. Da haben wir auch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Vielleicht war es so, vielleicht haben sich aber auch eher bei Männern was abgeguckt.
Naja, ich hatte ja dann die Gelegenheit gehabt, bin ja dann ein bisschen durch Deutschland getingelt, hatte ja dann so Clinics gegeben in Hamburg und in NRW. Und dann habe ich ihnen so ganz einfache technische Sachen gezeigt und da waren die jedes Mal platt. Also ne, ich habe ja dann meistens so O-Line- und Longsnap-Geschichten dann gezeigt. Und das haben die ja dann gar nicht geglaubt, dass sowas geht. Und Ja, und sagt man, also sie wussten ja, dass ich dann so mit den Cobra Ladies zu tun hatte, und dann haben sie ja auch immer so gefragt, wie trainieren die denn? Ja, also ganz normal, also ne, man geht dahin, man hat ein Ziel, das Ziel verfolgt man, und dann wird das Training durchgetaktet.
Ja.
Ja, und dann wird sich auf den Gegner konzentriert und nicht halt nur einmal die Woche trainieren und
Ein paar Spielzüge machen.
genau,
Ja, also
ne?
das war unter Bernd natürlich richtig gut durchgetaktet. Ne? Also wir haben uns im November getroffen, da fing das Wintertraining an, was in meinen Augen das wichtigste Training ist, dass man das im Winter startet, weil da
Ja.
legt man die Grundlagen, da arbeitet man an der Physis und an den Feinheiten. Und wir haben ab November Special Teams trainiert. Jetzt nicht mit Ausrüstung oder so, sondern da haben die Center haben dann während der Warm-ups dann Snaps gemacht. Also es waren dann immer vier Leute, die dann wirklich auch gesnappt haben, und im Endeffekt haben sich dann zwei daraus kristallisiert, die das halt ganz gut können, die das dann auch in den Spielen gemacht haben. Aber da wurden die Grundlagen dann gelegt. Da haben wir dann auch schon diese Cleanups gemacht hier. Ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wie das heißt. Wie hieß denn das, wenn man im Kickoff Return, da gab es dann so verschiedene Pärchen, die ganz bestimmte
Ja,
Sachen gemacht
so
haben im Kickoff.
Kickouts,
Genau,
Washdowns,
ja, genau,
Mini-Edge.
danke. Das sind genau die Begriffe. Und die haben wir im Wintertraining gemacht. Ohne Ausrüstung, die haben wir, sind wir abgelaufen. Das kann man gut kombinieren mit einem kleinen Kondi-Drill. So eine Sachen haben wir dann gemacht. Ne? Das Wintertraining muss ja gar nicht so nur aus Zirkeltraining oder so bestehen. Ne? Klar, haben wir auch gemacht, fanden wir alle nicht
Ja,
toll.
ja.
Aber so eine Sachen kann man dann auch integrieren. Und das hat es, glaube ich, auch ausgemacht, dass wir auch in so Special Teams auch so gut waren zu der Zeit. Und das war ja auch Bernds Steckenpferd, wenn wir mal ehrlich sind. Das hat ihm ja
Ja,
auch richtig viel
natürlich.
Spaß gemacht.
Ja, jetzt haben wir uns neulich beim Bears-Spiel wieder getroffen, als wir mit den Adler 2 gegen die Bears gespielt haben. Und dann sind wir nochmal so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Das war ja gerade so die Zeit mit der Nationalmannschaft, wo sie von der USA regelrecht vorgeführt worden sind. Mexiko-Spiel war jetzt auch leider nicht so glorreich. Und wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten, woran könnte es liegen? Was für eine Theorie hast du da? Was braucht es, um die Natio der Frauen-Footballerinnen wieder ja, konkurrenzfähig zu machen?
Tja, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich die Nazi trainieren. Nee, ich glaube vielleicht mit einem Wort, vielleicht auch Akzeptanz. Ich weiß nicht, was das für einen Ruf hat, die Nationalmannschaft bei den Mädels. Haben vielleicht einige einfach, denken sie selbst, dass sie das nicht schaffen, oder fühlen sie sich nicht angesprochen? Ist das Konzept nicht das Richtige? Ich kann es gar nicht so richtig erklären. Ich bin ja auch nicht so tief da drin, dass ich jetzt sagen könnte, wo liegen Probleme. Ich würde vielleicht einfach sagen, als eine Maßnahme von vielen vielleicht ist, dass sich die Coaches dann auch bei den Spielen auch mal blicken lassen und die Leute auch gezielt ansprechen. Ne? Und auch sagen,
Also
dich
ich
finde ich gut,
Scouting.
genau, dich finde ich gut, dich würde ich gerne in der Nationalmannschaft haben. Und das gibt ja auch nochmal einen Schub für die Leute. Ne? Und wenn man nur sagt,
Ja.
kommt mal vorbei, zeigt euch mal, ja, da sind dann 400 Mädels, aber vielleicht sind das nicht genau die, die man auch braucht.
Ja, ich glaube, Akzeptanz vielleicht auf einer anderen Ebene, und zwar auf der Verbandsebene, weil es ist ja so, dass die Mädels, die dann beim Kader mitmachen wollen, ja ordentlich Geld in die Hand nehmen müssen, um dort überhaupt mitmachen zu dürfen. Und da ist die Gefahr natürlich groß, dass viele, die gut in ihrem Sport sind, aber die Kohle dafür nicht haben, und wir reden hier von knapp 2000 Euro, die man dafür berappen musste, dass die nicht das Geld haben, um bei der Nation mitzumachen.
Ja, wobei ich da auch schon Unterschiedliches gehört habe. Also es war wohl so, dass der Flug und die Unterkunft tatsächlich bezahlt wurde vom Verband. Also auch schon wahrscheinlich aus den Geldern, die auch durch diese Camps schon generiert wurden.
Ja.
Dieses Konzept finde ich gut. Das haben wir
Ja.
also ich weiß nicht, vielleicht ist es aus Finnland, vielleicht ist es aber auch die eigene Idee gewesen. Ich weiß nur, dass Finnland damals schon, wo es die ersten WMs und EMs gab, dieses Konzept schon umgesetzt hatten. Also die haben halt diese Camps gemacht, die haben wesentlich mehr dafür verlangt. Aber da sind die Leute auch hingekommen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt am Geld liegt, weil andere Teams müssen auch viel Geld bezahlen und sind trotzdem gut. Also wenn man sich mal die Spiele angeguckt hat jetzt bei der WM, die Briten und die Finnen, wie gut die waren. Gut, Finnland war jetzt in ihrem eigenen Land, das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher,
Ja.
von den Kosten her. Aber auch Großbritannien, ich kann mir nicht vorstellen, dass die weniger bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob es unbedingt am Geld liegt. Natürlich ist es im Endeffekt, wie du schon sagst, eine Spielerin muss sich das leisten können dann, ne? Aber sie leistet sich jetzt vielleicht eher, wenn sie auch vom Konzept überzeugt ist. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ach, na, jetzt zahle ich 1.500 Euro und mir gefällt das Konzept vielleicht gar nicht, dann geht die auch erst gar nicht hin. Na, und
Wobei ich glaube, dass gerade dann so Länder wie England coachingmäßig nochmal ein bisschen was anderes auffahren können als wir. Also ich habe ja immer so das Gefühl, die Coaches, die was auf sich halten, die sind dann eher dann so im U19-Football oder im Senioren-Football dann halt aktiv, und bei den Frauen ist dann meistens das, was übrig bleibt. Und dementsprechend sehen dann meistens auch die Trainings aus. Also ich war vor ein paar Jahren dann wieder in NRW gewesen und habe dann da Teams unterhalb der DBL2 gesehen, also die spielen dann auch Neuner Football, aber dann sind die Mädels dann, wenn überhaupt, einmal die Woche da. Und dann wird dann halt aber auch nicht so konsequent trainiert, als dass das was bringen würde. Ich hatte dann mal so ein Training dann halt mal beobachtet und wollte dann so eine Rückmeldung geben. Und da haben die dann 2 Stunden Training gemacht, und ich habe den Trainer gesagt, du, von 2 Stunden Training hast du 45 Minuten Pause gemacht und gelabert.
Ja.
Das bringt dann halt nicht so viel.
Ja, man
Ne?
braucht da wirklich engagierte Coaches, ne? Also ich kann immer wieder nur auch, weil Bernd, unter Bernd habe ich ja die meiste Zeit trainiert, dass uns im November eine Trainingspyramide gezeigt wurde.
Ja, die
Ja?
Pyramide des Erfolges,
Genau,
die benutze ich heute auch noch.
und die hat er knallhart durchgezogen. Und wenn Leute dann der Meinung waren, sie müssen nur einmal die Woche oder einmal im Monat zum Training kommen, dann wurden die schlichtweg abgehangen. Na, die sind dann einfach irgendwann auch nicht mehr mitgekommen. Gut, du verlierst vielleicht so eine Leute dann, aber du
Aber da
gewinnst
ist es doch eigentlich
vielleicht,
schade drum.
ja, aber du gewinnst vielleicht auch andere Leute, die das halt gut finden. Na, die so eine
Richtig.
Konsequenz halt gut finden und sich vielleicht doch mal überlegen, naja, doch gehst du mal heute lieber zum Training, auch wenn du so überhaupt keine Lust hast. Draußen schneit's und du willst kein Wintertraining machen und du hast draußen Training. Ja, aber du kneifst die Arschbacken zusammen und gehst trotzdem hin. Und bei einem lascheren Training, wenn du sagst, nur ob du kommst oder ob du nicht kommst, du spielst trotzdem irgendwann, naja, dann ist doch klar, dass die Leute dann nicht kommen.
Ja, das beobachte ich gerade so bei den höherklassigen Teams jetzt im Männerfootball, also GFL. Da hat man jetzt auch den Wert erkannt von Mindset-Training, also dass man die Leute dann halt mental auf den Sport vorbereitet, und das auch mit Hilfe teilweise von Mental Coaches beziehungsweise Sportpsychologen. Ja, das hält da jetzt auch gerade so Einzug in unseren Sport.
Ja, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Ja. Und jetzt bist du ja nicht nur Footballerin gewesen, du bist ja auch. Zwischendrin hast du dann angefangen dann mit Schiedsrichtern, bis das heute noch. Wie bist du dazu gekommen?
Eigentlich, ich wage mal zu behaupten, so wie 90% der Schiedsrichter, der Vorstand ist auf einen zugekommen und hat gesagt, willst du nicht Schiedsrichter machen? Weil zum kleinen Hintergrund, jeder Verein, der eine Mannschaft meldet, muss eine bestimmte Anzahl an Schiedsrichtern stellen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Damals war es so für die erste Mannschaft 3 und plus jede Mannschaft einen Schiedsrichter. Das heißt also, die Adler hatten mit der ersten Männermannschaft, ich glaube, da gab es sogar noch eine zweite, dann die Adler Girls, Fleck hatten sie noch in Jugend. Das heißt also, sie hatten 5 Teams und sie mussten dafür 3, 4, 5, 7 Schiedsrichter stellen. So, und ich war eine von denen, die dann gefragt wurde, hast du nicht Lust? Und ich so, ich habe noch nie drüber nachgedacht, irgendwie mal in die Richtung Schiedsrichter zu gehen. Das war für mich so, also ich habe daran keinen Gedanken verschwendet und habe gesagt, ach, naja, probiere es mal aus. Und dann habe ich das gemacht und den Lehrgang bestanden und dann habe ich das erste Mal bei so einem Scrimmage auf dem Feld gestanden und dachte so, ja, macht eigentlich Spaß. Und seitdem bin ich dabei, seit 2003.
Was macht den Reiz da für dich aus?
Ja, weiß ich nicht, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Also jetzt natürlich nach meiner aktiven Karriere, ich bin immer noch auf dem Footballfeld. Das kann man auch noch im höheren Alter machen als spielen. Das ist irgendwann ist vorbei einfach.
Ja.
Aber da ist man immer noch dabei und mir macht es einfach Spaß. Also ich habe Bewegung, ich kann mein Wissen anwenden, was ich habe. Ich lerne bei jedem Spiel dazu. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann aufhöre zu lernen, sondern man lernt immer wieder. Man leitet neue Schiedsrichterkollegen an. Das ist einfach so das Gesamtpaket. Das macht einfach Spaß. Also ja, macht einfach Spaß.
Wie sieht denn so die Ausbildung eines Schiedsrichters aus? Also ihr habt ja auch verschiedene Lizenzen, so wie Trainer, ne? Also so eine Einsteiger, ich sag mal C-Lizenz, dann so eine mittlere Lizenz und dann irgendwann die A-Lizenz, wo ihr dann ja wahrscheinlich dann GFL und Natio-Spiele pfeifen dürft.
Ja, also bei den Schiedsrichtern fängt es tatsächlich sogar schon mit einer E-Lizenz an. Das ist also die 5. Stufe, das ist der Einsteiger. Und der findet meistens so vor der Saison statt, meistens so im März, April. Das sind 2 Wochenenden, also jeweils Sonntag und Sonntag. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, aber wenn man bedenkt, was man danach machen kann auf dem Feld, ist es auch eigentlich jetzt nicht wirklich viel. Ist jetzt mit einem Wochenende Pause, in 2 Wochen Rhythmus quasi. Und Da wird schon ordentlich Material reingepumpt in den Kopf. So fängt man halt an. Ne? Dann schreibt man halt eine Prüfung und wenn man die bestanden hat, dann ist man schon ein Schiedsrichter. Da kann man also direkt aufs Feld mit Ausrüstung und lospfeifen. Das ist die Ausbildung. Einen praktischen Teil haben wir, ja, haben wir nicht. Würden wir gerne haben, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu aufwendig. Also wenn man jetzt die
Ich habe
Leute auch noch.
neulich mit, ja, ich hab neulich mit André Henschel gesprochen und der sagt ja dann, es wäre eigentlich prima, wenn die Vereine eine Möglichkeit schaffen würden, zum Beispiel ein Trainings-Scrimmage zu machen, ne, Offense gegen Defense, und dazu schon mal vielleicht Schiedsrichter einladen, damit sie da halt eben auch schon so ein bisschen praxisnah üben können. Ich meine,
Absolut.
das hätte ja auch für das Team auch Vorteile, dann mal schon mal so unter Regelbedingungen dann mal zu spielen.
Das ist eine richtige Win-Win-Situation.
Ja.
Total, ne? Also ich sage ja immer, wir Schiedsrichter haben ja während der Wintersaison und während der Saison ja gar keine Trainingsmöglichkeiten. Unser Training sind die Spiele, die wir pfeifen. Na, und das sind für die Spieler natürlich und für die Coaches, für die Vereine, sind das ihre Wettkämpfe. Und wir müssen das als unser Training ansehen, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben. Und da haben wir immer schon gesagt, Leute, ladet die Schiedsrichter ein. Vielleicht klappt das nicht immer, vielleicht klappt das auch nur ein oder zweimal die Saison. Aber ladet die Schiedsrichter ein zu euren internen Scrimmages oder macht Scrimmages gegen andere Teams aus Berlin oder Umgebung, macht Freundschaftsspiele, ladet die Schiedsrichter dazu ein.
Ja.
Weil dann habt ihr unter Wettkampfbedingungen, unter echten Bedingungen mit echten Schiedsrichtern auch schon mal die Möglichkeit zu sehen, ja, wie ist denn das überhaupt mit Schiedsrichtern? Na, wir können unsere Neuen ausbilden und die anderen lernen oder die Spieler lernen, was sie da vielleicht falsch gemacht haben. Weil wie oft versuche ich im Spiel den Leuten zu erklären, was sie falsch gemacht haben, die haben gar nicht den
Das finde ich
Kopf
übrigens sehr
dafür.
gut. Das finde ich übrigens sehr gut, dass ihr das macht. Also ich hatte dieses Jahr so den Eindruck, das wurde ein bisschen zurückgefahren in der vierten Liga, da mit den Spielern zu reden. Das war so mein subjektiver Eindruck. Aber so generell finde ich es prima, dass im Jugend- und im unterklassigen Herrenfootball die Schiedsrichter eigentlich immer dabei sind, den Leuten erstmal zu erklären, hey, du hast da gerade was falsch gemacht. Das hast du falsch gemacht. Ändere das bitte. Beim nächsten Mal muss ich leider pfeifen.
Ja, das nur so bringt das ja auch was. Ne? Es bringt jetzt nichts,
Ja.
wenn ich eine Flagge werfe. Jetzt zum Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel, gestern war ich in Cottbus und habe das R-Jugendspiel gepfiffen zwischen Cottbus und den Cobras, Schrägstrich Beelitz. Und da habe ich ein Holding geworfen zu einem Spieler, das war ein Tackle, der war außen und der Lauf ging über seine Seite nach außen. Und er hatte den klassischen Armbar. Also er hatte den Arm
Ja.
außerhalb des Körperrahmens von seinem Gegenspieler und er hat von mir ein Holding gekriegt. Und seine erste Reaktion, wie es meistens bei den Spielern so ist, ich habe doch nicht gehalten. So, was bei den
Ja.
meisten Spielern im Kopf ist, halten, ist wirklich diese klassische Übersetzung, ich halte irgendwas fest. Aber ein Holding ist ja noch viel, viel mehr als nur festhalten. Und dann habe ich ihm erklärt, du hast den Arm rausgehabt. Sobald du aus dem Körperrahmen deines Gegners raus bist und du hältst ihn irgendwie auf, auch mit einem ausgestreckten Arm, dann ist das auch ein Holding. Und meistens sind die Spieler auch total dankbar, dass ich ihnen das erkläre,
Ja,
weil ganz
weil
oft
die
kommt
Trainer wissen
zurück,
es ja noch nicht mal.
genau, das ist die zweite Sache. Und ganz oft ist es so, ach danke, das wusste ich gar nicht. Na, und das bringt viel mehr. Klar, die Flagge ist in dem Moment geflogen. Sie fliegt aber nicht immer, weil wenn es abseits vom Spielgeschehen ist, dann rede ich auch mit den Spielern, dann haben sie aber keine Flagge. Und das bringt viel mehr, als wenn man einfach nur sagt, du hast ein Holding begangen. Weil der geht dann raus zu seinem Coach, ich habe gar nicht gehalten. Ja, und dann gibt es dann wieder diese negative Stimmung in der Teamzone, wo sich dann aufgeheizt wird. Die Schiedsrichter pfeifen gegen uns. Ne? So entsteht das dann alles.
Da würde ich gerne später nochmal zu zurückkommen, auf diese Dynamiken. Ich glaube, und das verwundert mich, weil die Vereine müssen ja Schiedsrichter stellen. Also es gibt, also wie gesagt, Schiedsrichter in den Vereinen, aber ich glaube, die Vereine, beziehungsweise auch die Teams und Coaches, haben gar kein Gespür oder kein Wissen darüber, was die Needs, also die Bedürfnisse der Schiedsrichter sind. Also zum Beispiel eben die Möglichkeit, halt auch mal praktisch zu üben. Da müsste man ja dann, wenn man sich das so zu Ende denkt, dann überlegen, wie könnte man denn da jetzt so eine Kommunikation herstellen zwischen, ihr seid ja auch organisiert in so einem Schiedsrichterverband, und den Vereinen, beziehungsweise dem Landesverband dann.
Ja, also soweit ich weiß, gibt es regelmäßig eine Kommunikation, vor allem vor der Saison. Das könnte man, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt auch schon zur Wintersaison passiert. Meistens in der Wintersaison ist ja eher so Wintertraining, wo dann eher so Kondition und so trainiert wird. Aber gerade wenn es dann so wieder so in Richtung Spielzüge installieren geht, da weiß ich, dass Philipp, ja unser Obmann, auch regelmäßig eine Kommunikation auch rausgibt.
Der Philipp, den habe ich trainiert. Ah, ich finde das immer so toll, wenn man Jungs
Ja,
trainiert
ne?
hatte und dann siehst du die auf einmal so im Berliner Football rumrennen und tun und machen.
Ja,
Finde ich total klasse.
finde ich auch. Ja. Also, dass es da regelmäßig Kommunikation gibt. Klar, man könnte vielleicht noch offensiver das Ganze fahren, aber da sind auch die Vereine auch ein bisschen gefragt,
Ja,
ne?
man
Und
kann
sollen
ihnen ja
sich
nicht alles
zurückmelden,
abnehmen.
genau. Und es gibt, machen vielleicht nicht alle mit, ne, weil sie sich auch sagen, oh, gut, das ist halt meine Zeit. Ich würde das gerne mal mitmachen. Das muss ja nicht jetzt anderthalb Stunden sein. Das reicht ja, wenn ein Team sagt, wir sind hier eine Dreiviertelstunde, machen wir unsere Scrimmages. Kommt mal her und stellt mal vier Leute oder so oder fünf Leute als Schiedsrichter. Es müssen ja auch gar nicht Tiefe sein. Einfach nur, dass da ein Referee steht oder einer auf dem Flügel, dass man das einfach auch mal ein bisschen leitet und dass man auch mal die Pfeife in die Hand, in den Mund nimmt und auch mal abpfeift und vielleicht auch eine Flagge wirft und dann mehr Zeit hat, den Spielern zu erklären, was sie falsch gemacht haben. Und nicht nur so im
Ja,
Spiel, weil das immer alles so hektisch.
ich werde das sogar auch in mein Team mitnehmen. Ich bin ja jetzt wieder bei den Cobras. Weil ich hatte ja mit André Henschel im Sommer drüber gesprochen und ich habe mir gesagt, das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich habe als Trainer eben auch was davon. Die Spieler haben jedenfalls was davon. Und wenn die Schiedsrichter da eben auch was zurückbekommen, dann kann das für alle nur gut sein. Und was ich auch wirklich hochschätze bei den Schiedsrichtern, ist ja auch wirklich die Bereitschaft, in die Vereine zu gehen und dann sowas wie so ein Regelkundeseminar zu machen. Das fände ich großartig, dass ihr euch da die Zeit nimmt und das sogar unentgeltlich dann macht und sagt, wir bringen die neuesten Regeln oder eben so generelle Regeln wie Holding und sowas in die Vereine, haben alle was davon. Finde ich total
Ja,
spitze.
also ich mache das immer gerne, weil ich habe ja, es ist ja auch nicht ganz uneigennützig, muss man ja auch sagen, ne? Denn wenn
Ja,
ich mein
natürlich.
Regelwissen auch weitergebe, dann habe ich auch einen einfacheren Job auf dem Feld. Ja,
Ja.
und das ist einfach so ein, ja, für mich einfach auch, ne? Also ich mache das ja auch grundsätzlich ja auch total gerne und auch gerne mit Video oder wir machen zum Beispiel jedes Jahr bei den Cobra Ladies auch einen Regelabend. Jetzt haben wir das in Corona, haben wir das über Zoom gemacht oder über hier Videokonferenz. Das werden wir in Sicherheit nächstes Jahr auch wieder in Präsenz machen. Da kann man auch so ein bisschen was zeigen. Ne? Das ist dann natürlich
Ja,
noch ein
ja.
bisschen besser als über Video. Und ich mache das super gern. Und hier René, dem ich ja auch zusammen bin, der macht das auch super gern.
Ja, und ich finde halt auch, wenn Spieler wissen, was sie auf dem Spielfeld dürfen und sollen, dann können die halt auch viel selbstsicherer agieren und da lebt dann auch das Spiel von. Also gar keine Frage.
Und man
Und
kann noch ein
von daher,
bisschen,
großen Dank.
man kann auch, ja, danke, man kann auch ein bisschen um Verständnis mal werben, dass auch wir nur Menschen sind, ne? Und
Das
klar
darf man immer nicht
machen,
vergessen, ne?
wir machen definitiv Fehler. Also ich bin die Letzte, die sagt, ich bin frei von Fehlern. Ich mache hundertprozentig Fehler. Genauso macht ein Spieler auf dem Feld Fehler und genauso macht ein Coach auch Fehler.
Ja.
Bei uns fällt es vielleicht ein bisschen mehr auf, ja, aber da kann man uns ja nicht freireden. Also sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt hier keine
Ja, aber
Fehler
das
machen
sage ich meinen
würden.
Spielern halt dann auch immer, ne? Bleibt mal alle entspannt, ja. Wir machen das ja alle zum Spaß und auch Schiedsrichter machen Fehler. Manche fangen halt erst an, sind
Genau.
vielleicht noch nicht selbstsicher, jetzt mal da durchzugreifen oder sowas. Bleibt doch einfach mal alle ein bisschen entspannt.
Wir spielen ja nicht im Super Bowl. Ich verstehe das natürlich. Ich habe ja selber gespielt. Ich weiß, man ist aufgeregt und man will natürlich gewinnen. Das ist völlig klar. Na, aber
Ja.
da ist jetzt kein Schiedsrichter. Also gut, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber eigentlich kann ich das schon behaupten. Da ist jetzt kein Schiedsrichter, der sagt, heute
Das will
spielen
ich.
die und ich pfeife jetzt gegen
Ja.
die. Aus meiner Sicht, ich kann das gar nicht. Ich habe eine Situation, die sehe ich und ich sehe da einen Foul und dann werfe ich und erst dann realisiere ich, welches Team hat überhaupt das Foul gemacht, weil das geht ja in Sekunden von Bruchteilen geht das ja durch und ich kann das für mich sagen, ich kann überhaupt nicht parteiisch pfeifen, dafür ist mein Kopf zu langsam.
Da würde ich mal anknüpfen und vielleicht mal so eine steile Frage wagen. Ist es vielleicht manchmal so, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Team, was dominiert, guckt man da vielleicht ein bisschen genauer hin, um das Spiel vielleicht wieder so, wo es legal ist, auszugleichen? Oder sagen wir mal so, ja, der Favorit kriegt ein kleines Handicap oder so, ne? Kann sowas vorkommen?
Also ich kann nur von mir reden, bei mir ist das nicht so. Mann, also ich, wie gesagt, ich sehe diese Situation auf dem Spielfeld und wäge jetzt in dem Moment nicht ab, oh, jetzt ist es das Team, was unterlegen ist, vielleicht, oh, ich gönne dem jetzt das, sondern ich sehe die Situation und ich beurteile die immer, ich versuche sie immer gleich zu beurteilen. Na, also wenn ich mal ein Holding pfeife, dann pfeife ich das, ob es jetzt
Weil es ein
50-0
Holding
steht,
war.
genau, oder ob es jetzt 0-0 steht und genauso auch andersrum. Na, ich würde das auch nicht machen wollen, weil das schürt dann ja auch wieder so eine, ja, so eine Aggression, weil dann wird das nicht gepfiffen und also ich mache das nicht. Ich kann natürlich nie für andere sprechen, aber es gibt keine offiziellen Ansagen, sowas zu tun. Definitiv nicht.
Welche Lizenz hast du eigentlich?
Ich habe die B-Lizenz.
Und was darfst du damit pfeifen?
Alles außer GFL.
Alles außer GFL. Also GFL 2 dürftest du.
Genau, haben wir jetzt leider nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Ich war sehr gerne GFL 2 gepfiffen. Haben wir
Ja
jetzt
gut,
leider
die
nicht.
Bulldogs bewerben sich ja gerade drum.
Ja, ich hoffe, dass sie aussteigen. Das wäre schön. Das wäre wieder eine Bereicherung für den Berliner Football.
Ja, wobei ich halt nicht weiß, ob das so sinnvoll ist, jetzt wo wir gerade so wirklich einen Kampf um Spieler und Trainer haben, jetzt wo wir noch die ELF im Haus haben. Wir haben drei GFL-Teams, jetzt noch ein zweites, also Zweitligateam. Ich glaube, das würde so den Konkurrenzkampf nochmal zuspitzen.
Na, ich sehe das
Aber gut.
ein bisschen eigennützig aus der Schiedsrichtersicht. Ich würde gerne wieder ein GFL 2-Team pfeifen.
Ja, und man darf ja natürlich, man kann natürlich jetzt ein Team nicht vorschreiben, ey, ihr dürft jetzt nicht aufsteigen, weil jetzt die Lage jetzt irgendwie angespannt ist oder so. Das ist ja auch Quatsch, verstehe ich schon. Aber es wird dann interessant, wenn sie aufsteigen sollten, was dann hier in Berlin noch so
Oh
abgehen
ja.
wird.
Nee, aber rein aus Schiedsrichtersicht, würde ich das sehr begrüßen, wenn wir wieder ein GFL 2-Team haben.
Muss man aktive Erfahrung im Football als Schiedsrichter haben? Also muss man mal gecoacht, gespielt haben, um guter Schiedsrichter zu sein? Oder gibt es auch
Es
Quereinsteiger?
gibt total viele Quereinsteiger, lustigerweise. Ich würde mal fast sagen, ja, die Hälfte ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber na, so ein Drittel oder ein Viertel hat tatsächlich auch nie gespielt. Und die sind jetzt nicht besser oder schlechter. Viele kommen, also ganz unterschiedliche. Einige sagen, oh, ich habe mal da einen Schiedsrichter gemacht und wollte mal eine andere Sportart schiedsrichten. Oder es gibt welche, die sagen, ich habe NFL geguckt und finde das interessant. Einige wollten sich damit ihr Taschengeld ein bisschen aufbessern. Also es sind total viele unterschiedliche Motivationen, warum man mal zum Schiedsrichten kommt. Klar, die meisten kommen natürlich irgendwie aus dem aktiven Bereich, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Vor- oder Nachteil ist. Es kommt immer auf die Person drauf an, wie gut sie lernen. Na, also die Begriffe sind ja jetzt auch nicht ohne. Die muss man ja auch erstmal ein bisschen realisieren. Klar, es ist als Spieler, da sagt, also nirgendwo im Regelwert findet man zum Beispiel das Wort Gap. Oder, also A-Gap zum Beispiel, oder was sind da noch so klassische, also so paar Begriffe, die es einfach, die man im Football dann irgendwann mal so,
Was ist ein
Einser-Technik,
Sweep?
Dreier-Technik,
Was ist ein,
genau, sowas
ja,
steht
was ist
halt,
ein Isoplay?
genau, sowas steht halt nicht im Regelbuch. Sowas weiß ich dann, weil ich selber gespielt habe. Da habe ich vielleicht einen
Ja.
kleinen Vorteil, aber ich würde deswegen nicht sagen, dass jetzt jemand, der vorher gespielt oder gecoacht oder sonst irgendwas hat, ein besserer Schiedsrichter ist. Das glaube ich nicht.
Ja, es gibt ja dann immer so, ne, gerade so im Eifer des Gefechts, wenn sich dann wieder jemand benachteiligt fühlt, ne, du hast doch gar nicht gespielt, wie willst du das denn richtig beurteilen können?
Ja, woher
Aber die
wissen die das?
Regels sind die Regels.
Ja, aber woher wissen die das denn?
Naja, mit manchen Schiedsrichtern steht man ja im Kontakt,
Ja, das
ne?
stimmt,
Und bei,
ja.
also nicht mit allen, aber bei einigen weißt du dann halt schon mal, okay, den kennst du nicht, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht gespielt haben wird oder gecoacht haben
Ah,
wird.
das mag vielleicht sein.
Ja, aber ja, ich glaube, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass auch Leute von außerhalb dazu kommen, weil die Personallage bei den Schiedsrichtern ist ja auch, glaube ich, ziemlich angespannt, oder?
Oh ja, die ist angespannter denn je, würde ich mal sagen. Also durch Corona haben wir natürlich auch ein paar Leute verloren. An die ELF haben wir glücklicherweise nicht ganz so viele Schiedsrichter verloren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind momentan 65 aktive Schiedsrichter und
Wie viel bräuchtet ihr?
ach, na, brauchen nach oben hin offen. Aber man muss halt immer gucken, wir haben geballt teilweise an einem Tag 8 oder 9 Spiele. Und wenn man mal bedenkt, wie viele Schiedsrichter, also circa 6 sollten es schon sein pro Spiel, da kann man sich ausrechnen. Einige sind im Urlaub, einige
Krank,
haben krank, also
Arbeit.
das fallen ja immer welche aus, ne? 65 stehen die ja an einem Spieltag ja nie zur Verfügung, das ist ganz klar. Und da musst du halt mit dem, was du halt hast, dann haushalten. Und dann kommt es dann zu so einer Situation, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass dann leider Spiele abgesagt werden müssen, weil es einfach keine Schiedsrichter gibt.
Ja, ich meine, die Trainer bemerken ja halt auch, Football ist ein sehr personalintensiver Sport, sowohl bei den Spielern als auch bei den bei den Trainern, aber auch bei den Schiedsrichtern. Ich meine, 5 bis 7 Schiedsrichter am Spielfeld zu haben, in welchem anderen Sport gibt's das?
Ja,
Na, das ist schon immens.
total. Also es ist mega personalintensiv.
Und also du hast jetzt ja schon gesagt, ihr müsst ja eure Schiedsrichter im Normalfall über die Vereine rekrutieren. Klappt das?
Oh Gott, ich weiß das gar nicht so genau. Da müsste man wahrscheinlich eher Philipp fragen, wo die herkommen. Also wir haben auch Flyer, wir haben ja auch über den AFC VBB lassen wir ja auch regelmäßig ja, News rausschicken, dass wir immer Schiedsrichter suchen. Aber wie du auch schon sagst, ich glaube, man muss auch so ein bisschen außerhalb des eigenen Teiches fischen, dass wir auch so Quereinsteiger auch abfangen. Weil gerade jetzt ist der, ich nenne es trotzdem mal, es ist ein Hype gerade da, um den Football und vielleicht kann man den auch tatsächlich nutzen.
Tut ihr da was im Schiedsrichterverband?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
Okay. Naja, da wäre vielleicht dann auch nochmal so eine Kommunikation mit dem Landesverband Football ganz in Form, da vielleicht dann nochmal so
Ja.
Aktionen zu koordinieren, ne? Also, was sind dann so die Benefits, die so ein Schiedsrichter hat?
Also ja, man verdient ein bisschen Geld. Es ist jetzt nicht die Masse. Also man verdient so zwischen 40 und 50 € pro Spiel, plus Fahrtkosten, wenn man jetzt zum Beispiel außerhalb von Berlin irgendwo ist.
Ja, als Verein muss man ja dann, glaube ich, für eine Schiedsrichtercrew so um die 300 € zahlen, ne? Und die teilt ihr dann unter euch auf.
Genau, also es kommt immer darauf an, wo derjenige dann herkommt und der Referee kriegt immer noch einen 10 € Zuschlag, also der Hauptschiedsrichter. Ansonsten,
Whitehead.
genau, der Whitehead, ja. Ansonsten, ja, pendelt sich das so ein. Also zwischen 300 und 400 € pro Spiel. Je nachdem, wie viele Schiedsrichter da noch eingeteilt sind. In der GFL 2 zum Beispiel werden es fast immer 7 sein. Und je tiefer die Liga, also unter 6 ist eigentlich schon eher seltener. Also dann kommt es auch so
Ja.
im C-Jugendbereich oder im Neuner, Football, also B-Jugend und A-Jugend, Neuner, da werden dann auch mal 5 angesetzt, weil da hat man ja auch 2 weniger. Das kann man auch durchaus so stemmen. Aber ansonsten ist so die Regel 6 bis 7. Wir hatten auch schon 8 dieses Jahr. Das ist so ein bisschen,
Acht.
ja, das ist so ein bisschen übernommen aus der NCAA. Die haben mittlerweile einen sogenannten Center Judge, der ist quasi der Spiegel vom Referee, der steht auch im Backfield von der Offense. Und
Ja.
ja, ist eigentlich wie bisschen wie so ein Referee, nur ohne weiße Mütze.
Okay, spannend.
Ja. Macht Spaß in der Achtercrew.
Und was muss der sich dann angucken?
Also es gibt, jeder Schiedsrichter hat so seine Key-Spieler, das variiert dann auch je nachdem, in welcher Mannstärke oder Fraustärke man auf dem Feld ist, von der Fünfer bis zur Achter-Crew variiert das ganz schön extrem, welchen Key-Spieler man hat. Und in der Achter, bei der Center Judge hätte dann immer den linken Tackle.
Ja, immer den linken Tackle. Weil das dann so die Blindside vom QB ist.
Und weil er auch da steht, also der hat am besten Blick auf den Center, auf den Tackle.
Jetzt gibt es also einen Schiedsrichter, der sich nur einen Spieler anguckt?
Also vornehmlich ist es der Keyspieler, ne? Natürlich hat
Ja.
man achtet ja nicht nur immer auf seinen Keyspieler den ganzen Spielzug, sondern das ist erstmal, wie der Name schon sagt, erstmal der Schlüsselspieler, den man beobachtet. Aber drumherum hat man ja trotzdem seine Augen. Ne? Also
Ja.
wenn der Spielzug jetzt auf die rechte Seite geht und der Center Judge steht ja links, dann brauche ich mir irgendwann den linken Tackle nicht mehr angucken, weil der macht dann irgendwann nichts mehr. Ne? Dann richte ich natürlich schon meine Augen, was passiert hinter dem Spielzug, passieren dann noch irgendwelche Rangeleien oder irgendwelche komischen Sachen, dann gehen natürlich die Augen auch dahin. Aber es gibt dann erstmal gewisse Keyspieler, die dann von bestimmten Schiedsrichtern auch beobachtet werden müssen. Und das muss man dann
Okay.
entweder lernen oder das ist dann ein Pregame, sogenanntes Pregame, was jede Schiedsrichter-Crew oder jeder Whitehead vor einem Spiel macht, die Crew quasi auf das Spiel einstellen. Wie viele
Da will
Schiedsrichter
ich
habe
auch gleich nochmal
ich?
drauf kommen.
Okay, dann kommen
Genau,
wir
da
gleich
will ich auch
drauf.
gleich mal drauf kommen.
Ja.
Gibt es so eine Mindestanzahl an Spielen, die ein Ref im Jahr leisten muss?
Ja,
Oder
also
sollte?
ja, also es gibt so eine Mindestzahl, um seine Lizenz zu behalten. Das sind 5. Also ist nicht wirklich viel.
Im Jahr.
Im Jahr, genau. Also in einer Saison. Die Saison fängt ja also Ende März, Anfang April an und hört dann jetzt so zum Oktober dann auf.
Wie organisiert ihr euch? Also ihr seid im Verband, da gibt es dann auch ein Präsi, der gewählt wird, oder wie geht das vonstatten?
Nee, wir sind eine Schiedsrichtervereinigung und wir sind Mitglied beim AfCVBB. Glaube
Okay,
ich. Oh
also ihr
Gott, ich
seid
hoffe,
da
ich habe
quasi
nichts
nett.
falsch gesagt. Früher
Mir
war es.
ist auch so, mir ist auch
Ja.
so. Also ich weiß, ihr habt eine Schiedsrichterorganisation,
Genau.
aber ich glaube, ihr seid angegliedert an den Landesverband Football.
Genau. Ja, und dann haben wir einen Liga-Obmann, einen Schiedsrichter-Obmann, der dann halt die Einteilungen macht.
Ihr seid ja da mittlerweile auch, glaube ich, digital unterwegs und benutzt dann so eine App, wo dann die Spiele aufgelistet sind, und dann kann man sich da, glaube ich, eintragen,
Genau.
ne?
Ja, das ist so ein Tool, das hat NRW irgendwann mal gebaut. Das ist eigentlich ganz, ganz charmant. Das ist sehr einfach. Also man wird eingeteilt und dann sieht man halt, in welchem Spiel man eingesetzt ist und dann kann man dieses Spiel bestätigen oder halt absagen. Das ist leider immer nicht so gut, weil absagen bedeutet dann, man hat vorher keinen Sperrtermin gesendet. Meistens so. Manchmal passiert das. Ja, in diesem Tool kann man sich dann auch diese sogenannten Sperrtermine setzen, wenn man dann weiß, man ist da definitiv nicht da, wie zum Beispiel, man ist im Urlaub oder was weiß ich. Man ist halt am Wochenende halt steht nicht zur Verfügung. Dann trägt man das halt ein und dann wird man auch nicht angesetzt.
Wie bereitest du dich persönlich auf ein Spiel vor? Guckst du dir Teams vorher an oder sagst du, na gut, die Teams kenne ich eh schon, die Pappenheimer kenne ich schon. Muss man sich da auf ein Spielsystem einrichten oder
Nee, eigentlich nicht. Also das,
gehst da hin und sagst, gucken wir mal, was passiert?
ja, also einige, wie du ja schon sagst, ne, einige Teams kennt man halt. Ich merke mir jetzt nicht, wie die einzelnen Teams jetzt spielen. Dafür redet man am Anfang mit dem Head Coach. Da spricht man so ein paar Dinge ab. Also der Whitehead und der Umpire meistens machen das. Das macht man dann auch so, eigentlich, wenn man kommt. Also 1,5 Stunden vorm Spiel ist man meistens da. Und dann schnappt man sich auch gleich den jeweiligen Head Coach und redet so ein paar Dinge ab. Aber das sind so viele unterschiedliche Spiele und Vereine und Teams, die ich da pfeife. Teilweise auch in so vielen Jugendbereichen, dass ich manchmal gar nicht weiß, ist das jetzt das Neuner oder das Elfer. Das weiß ich natürlich dann, wenn ich die Abrechnung dann als Whitehead zum Beispiel auch fertig mache, dann sollte ich schon wissen, was ich da pfeife, aber ich kann mir das nicht merken, was das jetzt für Spielsysteme oder so sind.
Und wenn ihr dann als Schiedsrichtercrew an dem Tag zusammenkommt, hast du ja schon gesagt, gibt es ein Vorgespräch. Was wird da so besprochen?
Also es ist das sogenannte Pregame, das leitet meistens der Whitehead, also der sollte das zumindest leiten oder zumindest in die Wege leiten. Jetzt gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Ich rede dann erst oder ich sage dann erstmal meiner Crew, also wenn ich jetzt der Whitehead bin, sage ich dann erstmal meiner Crew, was haben wir gerade mit den Headcoaches besprochen, sind da irgendwelche Besonderheiten, dass wir dann erstmal darauf eingehen und dann gehen wir die Positionen durch, dann frage ich auch meistens die Keyspieler ab, weil das ja auch sehr wichtig ist. Da muss man sich halt auch drauf einstellen, ne? Weil wie gesagt, von Crewstärke unterscheidet sich das ja meistens sehr stark, welchen Keyspieler man hat. Und dann frage ich meistens auch so Situationen ab. Habt ihr mal Situationen, die in den letzten Spielen irgendwie fraglich waren oder habt ihr da Fragen? Meistens kommt dann auch so ein Gespräch dann ins Laufen und man diskutiert dann über so bestimmte Spielsituationen und einige Referees machen das dann auch mit spielerisch, mit Kartenspiele. Da wird dann abgefragt, die Regel 2, wer es jetzt gerade kennt, Regel 2 sind Definitionen, die sind besonders wichtig, um das Regelwerk überhaupt anzuwenden. Das vergisst man als, sag ich mal, als langjähriger Schiedsrichter, vergisst man da in die Regel 2 irgendwann mal reinzugucken, aber die sind so wahnsinnig wichtig, weil wenn man die Definition einer Regel nicht kennt, dann kann man die Regel an sich jetzt auch nicht anwenden, weil man gar nicht weiß, wie das. Ja, wann ist ein Spieler im Aus? Wann ist ein Ball im Aus? Ne, das sind alles so, das hört sich so banal an, aber um bestimmte Regeln anzuwenden, muss man halt diese Definition kennen. Und das machen manche Schiedsrichter so spielerisch mit Kartenspielen.
Ja,
Also so
letztendlich
unterschiedlich.
musst du ja dem Team dann auch erklären, was da gerade schiefgegangen ist.
Ja, also meistens erklärt man denen nicht die Definition, weil die Zeit nicht dafür da ist, aber die Regel, die sollte man schon kennen. Aber das ist so, jeder Referee kann das für sich selbst entscheiden, wie er so ein Pregame durchführt.
Wie ist denn das denn? Also jetzt geht das Spiel drunter und drüber und jetzt regt sich irgendwann mal der Coach an der Seitenlinie auf und will jetzt ein Vier-Augen-Gespräch mit dem anderen Coach und euch haben, dann wäre es ja ein Sechs-Augen- bzw. Acht-Augen-Gespräch. Inwieweit kann man da jetzt auf so einen Coach eingehen, dass man da jetzt sagen kann, okay, ändern wir jetzt oder jetzt regt er sich völlig umsonst auf, kann er erzählen, was er will?
Ja, also ich kann ich jetzt gar nicht so ad hoc sagen, es kommt immer auf das Spiel an und wie gerade die Stimmung ist. Also wenn es jetzt im Jugendbereich, mal habe ich das schon tatsächlich öfter gemacht, dass ich dann nochmal einen Timeout genommen habe und gesagt habe, Coaches, kommt doch nochmal zusammen. Was passt euch gerade nicht an der Spielsituation? Weil gerade in diesen Jugendbereichen haben wir ja auch abweichende Regeln. Die sind für uns nicht immer sehr einfach anwendbar, weil sie sehr komplex sind. Na, da ist sehr viel verboten, also ja, sehr viel mehr verboten als im Männerbereich oder im Erwachsenenbereich. Und dann lasse ich die Coaches einfach auch mal miteinander reden. Meistens hilft das. Ne, die kommen dann auch runter und dann sagen sie, ja, du, dein Spieler X übertreibt gerade ein bisschen. Und dann sagt der andere, ja, du, dann nehme ich ihn mal kurz für ein paar Spielzüge runter. Sowas funktioniert dann auch immer ganz gut. Im Männerbereich sage ich dann einfach auch, also, sorry, wir sind alle erwachsen, kommt mal ein bisschen runter. Wenn es dann wirklich eskaliert, dann nehme ich mal meinen Timeout, rede dann mal mit dem Coach und erkläre ihm mal die Situation, wie es jetzt gerade für mich auch ist.
Genau, das hatte ich dann nämlich unserem Spiel Adler 2 gegen die Bears gesehen. Da wurde es ja zum Ende hin ein bisschen hektisch und dann hast du auch nochmal gesagt, hier, ne, Richtung Adler, Sideline, jetzt kommt mal wieder ein bisschen runter, Coach, ne? Freuen ist okay, aber jetzt muss man ja ein bisschen, kann man ein bisschen vom Gas runtergehen. Was ja auch wirklich okay ist, ne? Man muss ja halt gucken, dass die Leute nicht irgendwann überschwänglich werden und in ihrer Überschwänglichkeit irgendwann mal was Dummes machen.
Ja, aber das bringt ja auch niemandem was, ne? Also wenn dann da an der Sideline rumkrakeelt wird, da macht man sich selber kirre, da macht man das ganze Team kirre und man macht die Schiedsrichter kirre, ne? Und das habe ich jetzt am Sonntag, Samstag auch wieder gesagt. Ich habe dann nur gehört, dass sich dann jemand wieder über No-Call beschwert hat. Das war dann innerhalb von 2, 3 Minuten. Da bin ich dann zur Sideline und habe gesagt, Coach, das macht uns alle heute keinen Spaß, wenn wir jetzt hier über Calls oder No-Calls hier an der Sideline permanent diskutiert wird. Konzentriere dich auf deinen Job und dann wird das Ganze auch Spaß machen. Und danach war Ruhe.
Wie ist denn das denn, wenn das Spiel dann irgendwann zu Ende ist? Gibt es dann bei euch so eine Manöverkritik? Gibt es dann nochmal eine Nachbesprechung? Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen?
Ja, also ich mache das ganz gerne, dass ich ne, also auch schon in der Halbzeit, also nicht jetzt erst nach dem Spiel, sondern auch schon in der Halbzeit sage, was mir gut gefallen hat und was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Also ich fange mit den nicht so guten Sachen an und höre mit den guten Sachen auf. Das soll man ja am
Sehr
besten
gut.
machen, genau. dass ich dann auch ganz klar sage, was mir dann aufgefallen ist. Ne? Das macht uns ja dann das Leben dann auch leichter. Ne? Also wir haben ja immer mal neue dabei. Das lässt sich ja gar nicht abschalten. Das ist ja auch gut so. Die müssen ja auch irgendwann mal reinkommen. Na, und dann nutzt man auch schon mal die Halbzeit genau für so eine Sache, ne? Dass man sagt so, das hast du jetzt so gemacht, machst mal in der zweiten Halbzeit anders.
Ich hatte das ein, also ich weiß, Bernd hat damals vor den Spielen immer so, noch so Kontakt zum Whitehead aufgenommen, um dann nochmal irgendwie so zu sagen, wie er spielt, beziehungsweise was sie sich da wünschen oder brauchen, pipapo. Ich als Head Coach habe es nur einmal erlebt, dass ich im Vorfeld mit einem Schiedsrichter des Spiels zu tun hatte. Der hatte mich dann eingenordet, weil wir hatten damals dann mit gegen Spandau Jung, mit der Kovas Jung gespielt und ich hatte bei Facebook so ein bisschen Derby-Laune verbreitet. Und da sagte er, Whitehead, das möchte, also er hat's registriert, er möchte das bloß nicht beim Spiel sehen, wo ich dann gesagt habe, alles easy, wir kennen die Spandauer, wir sind da befreundet und ist alles nur Spaß, kein Problem. Und dann hat er mich da auch direkt vorm Spiel nochmal drauf angesprochen. Und nach dem Spiel hat er mich dann nochmal angeschrieben, so ein faires Spiel hat er noch nie gesehen oder selten gesehen, fand er ganz toll. Gibt es sowas heute noch, dass man da so vor und nach dem Spiel nochmal mit dem Teams redet und vielleicht sagt, ey, das hat mir richtig gut gefallen, was ihr da gemacht habt, oder das war blöd, da müsst ihr nochmal dran arbeiten?
Also vorm Spiel ja sowieso, ne? Also da haben wir ja sowieso die Gespräche und wenn man sich dann schon kennt, dann kommt man ja sowieso so ein bisschen ins Gespräch. Nach dem Spiel, ehrlich gesagt, nicht so. Also ich war jetzt vorgestern war ich in Frankfurt-Oder, da hatten wir halt einfach noch ein bisschen Zeit, weil der Bus noch nicht kam und da haben wir ein paar Spieler noch ein bisschen geschnackt bei einem Bierchen. Das war ganz nett. Na, aber wir haben jetzt nicht so wirklich über das Spiel. Manchmal kommen aber auch Spieler noch da nach dem Spiel und sagen, ja, da war eine Situation, das verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Dann erkläre ich denen das auch gerne. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass man dann in der Kabine geht, man hat noch ein bisschen Papierkram, also ganz unbürokratisch sind wir
Ja,
nicht. Ein bisschen Papierkram,
Spielrechtsbogen und
ja,
sowas,
dann
ja.
kommt noch das Geld meistens und
Ja.
dann verabschieden sich auch die meisten.
Ja, weil mir fällt, also war eigentlich schon immer so, aber diese Saison ist es mir irgendwie immer aufgefallen, weil dann auch immer mal so Schiedsrichter dabei waren, die ich kenne, und hätte gern noch mit denen geschnackt, aber sobald Cointos vorbei ist, Sind die Schiedsrichter-Crews dann auch immer schon zügig vom Feld runter, sodass man selten die Chance hat, sich nochmal fürs Spiel zu bedanken? Weil das ist ja auch eine Arbeit, die ihr macht. Und viele Crews machen ja ihr Möglichstes, das Spiel so angenehm wie möglich zu machen. Und machen da einfach einen tollen Job. Und da darf man sich dann auch mal gerne für bedanken. Aber man hat eigentlich gar nicht die Chance dafür. Und das finde ich halt immer so schade. Beziehungsweise vielleicht auch nochmal nachzusprechen, ey, da gab es jetzt eine Situation. Was ist da schiefgelaufen? Da hätte ich noch mal Redebedarf oder so. Ne? Ich würde so das Zwischenmenschliche zwischen Schiedsrichter-Crew und den Teams vielleicht auch noch mal so ein bisschen verbessern. Ich weiß, es kann unangenehm sein, wenn es jetzt gerade so ein hitziges Spiel vielleicht gewesen ist. Und dann hat man als Schiedsrichter vielleicht auch gar keinen Bock, sich da jetzt noch mal irgendwie blöden Fragen oder Kommentaren zu stellen. Aber so bei normalen Spielen, also würde ich persönlich irgendwie ganz gut
Ja,
finden.
stimmt. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Habe ich so richtig, habe ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie du da mal schon sagst, ne, wenn es so manchmal hitzige Spiele sind, dann ist man auch froh, dass es dann auch irgendwann vorbei ist. Und dann, wenn man in die Kabine, gerade wenn es heiß ist, dann will man auch schnell duschen und den ganzen Papierkram machen. Aber ich habe nichts gegen noch Schnacken danach, ne? Also wenn man dann, also wenn man sich die Situation noch hat und wenn es konstruktiv ist, habe ich sowieso kein Problem, ne? Womit ich jetzt immer so ein Problem habe, ist, ja, der eine Call, der war ja nicht so gut, das war ja kein Holding, damit kann ich ja nichts anfangen.
Ja,
Weil ich weiß weder die
du hast es
Situation, was
gesehen,
er nimmt. Ja,
Tatsachenentscheidung.
also deswegen rede ich auch gerne im Spiel noch mit den Leuten und nicht danach, weil danach kann sich keiner mehr an die Situation erinnern. Oder vielleicht sind es mehrere Situationen, wie will man die auseinanderhalten?
Ja.
Ja. Nee, aber ich bin da gerne offen für.
Ja, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich Head Coach bei den Thunderbirds und dann sind wir uns so über den Weg gelaufen und wollte ich dich mal drücken und hast gesagt, nee, nicht, dass die Leute hier denken, nee, wir kennen uns hier oder so nach dem Motto, ja.
Ja, das ist.
Meinst du, das kann man, da gibt es jemanden in Berlin, weil wie gesagt, wir kennen uns ja alle gegenseitig, der dann sagen würde, naja, also die Yvonne und der Kälte sind jetzt dicke, jetzt hat er da irgendwie einen Vorteil?
Man weiß ja nie, was andere so reininterpretieren, ne? Die sehen so eine
Also ich weiß, du bist
Situation.
integer.
Ja, das wissen aber andere vielleicht nicht. Die kennen mich vielleicht doch nicht so gut. Ich bin da aber so ein bisschen zurückhaltender, ne? Und wenn man mal irgendwie abseits vom Spiel, ja, dann drückt man sich mal kurz. Ja, aber so auf dem Spielfeld, man weiß ja wirklich nie, also gerade wenn es Auswärtsteams sind, ne? Da bin ich dann sowieso ein bisschen vorsichtig, denn sonst heißt es ja schnell hier die Berliner unter sich und so. Klar, wenn das eine regionale Liga ist, ja, man sollte das vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Man redet ja trotzdem miteinander und alle wissen ja, dass man sich kennt und auch das gegnerische Team kennt einen ja. Und ja, man muss halt immer gucken, welche Spieler sind das und welche Coaches sind das und wo kommen die Teams her. Das ist immer so ein bisschen, dass man halt so die Rahmenbedingungen auch so ein bisschen beachtet.
Ja, gut, ich meine letztendlich, ne, wir beide sind jetzt schon seit über, also du noch länger als ich. Nee, du hast, wann hast du
99.
angefangen? 2004, 99. Ich habe, glaube ich, 92 angefangen, also nur unwesentlich länger als du. Also wir sind schon über 30 Jahre dabei. Und ich habe schon Jungs ausgebildet, so wie die Hürselands. Beide Brüder sind ja Schiedsrichter. Und wenn ich die sehe, dann freut es mich auch einfach, die Jungs dann zu sehen. Dann muss ich halt auch, sagt auch schon, das Gebot des Respekts, einfach mal begrüßen und sagen, hey,
Ja,
toll, schön, dich zu sehen.
das kann man ja auch machen.
Und das muss ja erlaubt
Genau.
sein. Wie ist denn das so generell, wie ist der Eindruck, der Umgang Teams, Spieler, Trainer mit Schiedsrichtern an Game Day? Ist das größtenteils so, dass du sagst, das ist schon vernünftig, das ist respektvoll oder sagst du, das geht nicht, das sind ja hier schon Fußball-Dimensionen, hier wirst du ständig angepault, von der Sideline kommen immer ständig blöde Sprüche. Wie erlebst du das?
Oh, tatsächlich erlebe ich das von total angenehm bis extrem unangenehm. Ich kann das auch gar nicht festmachen. Ich weiß nicht, wie sich das manchmal so hochspielt, ne? Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist diese unterschwelligen Kommentare. Ach ja, es war jetzt schon wieder ein Holding. Und das ist so. Man kriegt das zwar mit, also man kriegt das auf jeden Fall mit, ne? Also gerade wenn ich jetzt so auf der Seitenlinie stehe und habe ein Team hinter mir, das kriegt man definitiv mit. Und das ist, manchmal ist das anstrengend, weil, dass man das subjektiv sieht, das ist völlig normal, ne? Und dass man vielleicht auch glaubt, das war jetzt ein Holding, obwohl jetzt keins geworfen wird. Vielleicht war es ja auch eins und man hat es nicht gesehen, weil irgendwie eine Spielertraube vor einem war. Das kann ja auch immer mal passieren, ne? Aber dieses permanente, es gibt Spiele, Dafür geht das vom ersten Spielzug an los. Der Ball ist
Ja.
nicht mal gesnappt und es kommt von der Sideline schon Holding, Holding, Holding. Und da denkst du schon, na, das wird wieder ein langer Tag. Du kannst nicht jede Spielsituation erklären und du glaubst dann
Ja.
irgendwann, sag mal, bin ich selber blind? Oder kann doch nicht sein, dass die permanent Holding rufen. Entweder sie machen es schon prophylaktisch, dass sie Holding
Ja.
rufen, oder sie sehen wirklich eins, wo ich vielleicht nicht eins sehe. Also du denkst dann an andere Sachen und kannst dich dann nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, weil du ständig diese Sidelines hörst. Und das wird auf Dauer, ist das echt nervig. Und das ist, häufig ist es auch einfach, ich muss es leider so sagen, Regelunwissenheit. Da
Ja.
wird dann einfach was raufgebrüllt, obwohl es nicht so ist. Ja, und das schaukelt sich dann so hoch, auch innerhalb des Teams. Und das Team ist dann so fokussiert auf die Schiedsrichter, obwohl sie eigentlich auf ihr Spiel fokussiert sein müssten. Und dann geht das in die Hose, dann begehen sie noch mehr Fouls und die werden natürlich auch geahndet. Und schon heißt es wieder, die pfeifen gegen uns. Also das bauscht sich dann so auf, anstatt sie einfach sagen, wir konzentrieren uns auf unser Spiel und spielen unseren Stiefel runter. Ne? Niemand
Ja,
ist da, der.
letztendlich muss man sich auch ein bisschen an den Schiedsrichter anpassen, ne? Weil wenn der sagt, da war was, dann war da was. Selbst wenn da nichts war, also muss man das irgendwie anders machen.
Also manchmal ist
Das,
es wirklich schon extrem. Und wenn man dann so unter den Postings dann auch mal bei Facebook, meistens sage ich schon, ich gucke nicht drunter, dann gucke ich doch wieder drunter, dann heißt es dann wieder, die Schiedsrichter, das ist ja nicht nur im Football so, das ist ja auch im
Ja.
Fußball so, ne? Die werden dann
Ja.
zerrissen, der hat schon wieder so viele Fehlentscheidungen gemacht, ne? Und man muss sich mal überlegen, wir sind 65 Schiedsrichter. Und das wird mit so einem Verhalten halt nicht besser, die Personalsituation. Jetzt stelle ich mir mal vor,
Ja.
da ist jetzt ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige, die hat gerade ihr erstes Spiel und wird die ganze Zeit von der Sideline vollgenölt. Ja, was glauben die denn, wie lange die dabei bleibt? Oder der. Ne, der wird einfach sagen, ich habe darauf keine Lust mehr. So, und irgendwann haben wir keine Leute mehr, dann müssen die
Und dann haben
Spiele
wir auch keine
ausfallen
Spiele
und dann haben
mehr.
wir keine Spiele
Ja.
mehr. Ne, dass einfach mal das im Kopf ein bisschen ankommt, wir sind auch nur Menschen, wir machen Fehler. Ja, aber wir machen sie nicht absichtlich. Ja, und wir haben halt neue Schiedsrichter, die stehen halt das erste oder zweite Mal auf dem Platz. Die müssen da einfach irgendwann mal anfangen. Niemand fängt mit einer A-Lizenz an, der schon perfekt ausgebildet ist. Wenn wir das könnten, wäre das super, aber die Situation haben wir leider nicht. Ja, also wir
Ja.
müssen die halt langsam ranführen und dann steht da halt leider auch einfach mal einer. Das gleicht sich ja auch immer alles aus. Es ist ja nicht so, viele Teams sagen, oh, die Flaggen gingen alle gegen uns. So, dann machen wir danach Statistik und dann guckst du, das Team hat sogar weniger. Ne, das ist so ein extrem subjektives Empfinden, was dann bei den Teams ist, kann ich völlig nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich auch. Ja, also das will ich Ihnen ja gar nicht abstreiten, aber dieses permanente sich auf die Schiedsrichter konzentrieren und glauben, dass man gegen sie pfeift, das bringt nichts.
Ich habe eine Situation im Kopf, da warst du noch Spielerin und James war damals irgendwie Schiedsrichter. Ich weiß aber nicht, auf welcher Position. Dann hat da irgendeine Flagge geworfen und da warst du absolut nicht mit einverstanden und hast ein Regelbuch vorgekramt
Was?
und hast in den Paragraphen vorgelesen.
Was? Ich hatte ein
Ja.
Regelbuch dabei.
Ja, war das ein Regelbuch dabei?
Okay. Tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern. Aber auch
Ich
sowas
weiß
würde
auch
ich
nicht
jetzt,
mehr, was das für ein Spiel war.
auch sowas würde ich jetzt doof finden.
Ja, du, ich hatte auch so zwei Situationen, wo ich auch im Nachhinein nicht stolz drauf bin. Da hätte ich anders reagieren müssen. Als Spieler ging mir damals Stullich schwer auf den Sack. Der hat mir dann vier Facemasks hintereinander reingedrückt, weil ich mit dem Unterarm geblockt habe und habe den dann irgendwann voll gepumpt. Ja, Konsequenz war dann klar. Und einmal als Trainer wurde ich ejected. Da haben wir in Cottbus gespielt, hatten eine Trainercrew aus Sachsen da und da hatte ich wirklich subjektiv das Gefühl, dass die echt uns zerpfeifen und dann eben so eine Chopblocks gegen uns nicht gepfiffen haben, wo ich dann gesagt habe, ey, jetzt geht's an die Gesundheit meiner Spieler, jetzt sage ich was und ne, so typisch wie man ist, siehst du das da überhaupt oder soll ich dir einen Blindenstock mit auf den Weg geben? Na, und dann kam er irgendwann auf mich zu und hat mich an die Schulter gefasst, wie gesagt, du fässt mich hier nicht an, ne? Abstand halten und da habe ich noch einen Kommentar an den Spieler gedrückt, dann hat er mich rausgeschmissen. Also er hat gesagt, ich muss das Stadion verlassen. Da habe ich gesagt, nee, das werde ich ganz bestimmt nicht, weil es sind keine Eltern da, Aufsichtspersonen, ich verlasse ganz bestimmt nicht das Stadion. Kannst mich aus der Teamzone verweisen, aber nicht aus dem Stadion.
Laut Regeln muss man tatsächlich das Stadion verlassen. Hat da schon recht
Da habe
gehabt.
ich,
Ich weiß nicht, wer
da
es
habe ich,
war,
da habe
aber.
ich, da habe ich mich dann quergestellt. Nee, aber ansonsten sage ich halt auch, ich kenne das Regelwerk nicht zu 100%.
Ich
Ich
auch nicht. Das will ich auch gar nicht von mir behaupten, ne? Und
Und ich fange nicht an, mit Schiedsrichtern zu diskutieren. Also ich, außer in der ELF habe ich das noch nie gesehen, dass eine Diskussion mit einem Schiedsrichter irgendeine Entscheidung geändert hätte.
Ja.
Also ist das schon verschwendete Liebesmühe. Und ja, dann, wie du sagst, dann fokussiere ich mich doch lieber auf das Spiel, auf die Dinge, die ich verändern kann. Und wenn ich einen Schiedsrichter gegen mich aufbringe, dann habe ich halt nur noch ein zusätzliches Problem.
Ja, das muss man sich halt auch mal vor Augen halten, ne? Was ist denn, wenn ich da ständig vollgenölt werde? Das erhöht jetzt nicht unbedingt die Sympathie. Ja, nicht, dass ich da jetzt parteiisch werde, aber für mich, aus meiner Sicht, ist es, ich beschäftige mich dann leider auch mit der Sideline. Ne? Und dann
Irgendwann reicht's dann auch.
Ja, also ich kann mich dann auch nicht mehr hundertprozentig dann fokussieren. Ich kann das einfach nicht. Ne? Ich bin halt ein Mensch, der durch äußere Einflüsse auch abgelenkt wird, ne? Völlig klar. Und wenn dann hinter mir Kommentare kommen, natürlich höre ich die. Und am liebsten würde ich da auch sagen, das stimmt so nicht, aber das lässt meistens die Zeit auch nicht zu. Ne? Und das ist einfach so traurig, weil ich denke, ich mache hier, das ist mein Wochenende und das soll mir Spaß machen. Und das macht in den meisten Fällen auch Spaß. Und dann gibt es aber echt Spiele, wo ich mir denke, warum machst du das einfach noch, eigentlich noch? Ne? Und das ist halt so schade, weil das soll uns ja allen Spaß machen. Den Spielern, den Coaches, und wir machen es ja alle nicht für Geld, ja, wenn wir mal ehrlich sind.
Und wenn du dann noch so eine Situation mitkriegst, dass es dann Vorfälle gibt, die es dann nötig machen, dann eine Security für die Schiedsrichter hinzustellen, hört es dann auch irgendwann auf.
Ja.
Ne?
Ja, zum Glück sind das nur Einzelfälle. Also das sind ja wirklich Einzelfälle und ich hoffe, das hat jetzt auch ein Ende.
Ja, ich habe schon gehört, da gab es wohl jetzt doch eine lebenslange Sperre für. Aber gut, nee, also mein subjektiver Eindruck ist, also das merke ich ja so ein bisschen auch, wenn man halt gegen die anderen Teams spielt, dass es eigentlich schon relativ gut geworden ist mit der Kommunikation Trainer-Schiedsrichter. Also es gibt ja doch jetzt langsam mal Trainer, die auch so ein bisschen durchblicken, A, Regelwerk und B, Trainer, die wir ja auch selber stellen müssen, die müssen halt, haben wir auch eine Lernkurve, etc., etc. Und kann nur gut sein. Das macht alle Anwesenden entspannter.
Definitiv. Ja, und wie gesagt nochmal, also wir sind ja auch nicht frei von Fehlern, genauso wie die Spieler und Coaches nicht frei von Fehlern sind. Ne? Bloß wir gehen nicht hin und sagen, sag mal Coach, wie kannst du denn Lauf durch die Mitte bei 4 und 15 callen? Machen wir ja auch nicht. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Umkehrschluss, ne? dass man halt den Coach voll nölt und sagt, wie kannst du denn so ein Spiel zu callen in so einer Situation? Das macht natürlich keiner, aber das wäre genau das Gleiche. Ne? Wie du ja auch schon sagtest, noch nie, also zumindest bei mir nicht, habe ich meine Meinung geändert, weil mein Coach sagte, das war jetzt doch kein Holding. Ja. Und das ist einfach so, man muss das dann einfach so hinnehmen in dem Moment. Es ist eine Tatsachenentscheidung, wir haben kein Video-Review und wir müssen Entscheidungen innerhalb von einer Zehntelsekunde treffen und die können auch mal falsch sein. Und ganz sicher, so ein Call oder No-Call wird nicht ein Spiel entscheiden. Immer wenn dann auch gesagt wird, unser einer Touchdown wurde zurückgecallt. Ja, dann hätte er vielleicht im ersten, zweiten oder dritten Quarter auch schon punkten können, wo er den Ball fallen lassen hat oder sonst irgendwas. Ne? Das wird dann halt so gerne auf so eine Schiedsrichterentscheidung geschoben, weil das natürlich in dem Moment eine sehr einfache Erklärung ist, warum man jetzt etwas nicht geschafft hat. Ne?
Man muss sich selbst nicht hinterfragen.
Genau, ne? Aber das ist nicht zielführend. Wenn ich jedes Mal sage, die Schiedsrichter sind schuld, dann werde ich nicht besser, weil dann habe ich meine eigenen Fehler nicht erkannt und kann sie dann auch nicht abstellen. Und es gleicht sich immer aus. Ne? Man hat einen No-Call auf der einen Seite, man hat einen No-Call auf der anderen Seite. Das wird immer passieren.
Ja, ich hatte, und das ist so ein kleines Mosaiksteinchen zu einer Aussage, die ich von Fuad, unserem Verbandspräsi, mitbekommen habe, eine sehr interessante Ansicht, dass die Problematik, die der Verband vielleicht so hat, nicht in der Kommunikation mit den Vereinen ist, sondern in der Kommunikation mit den Coaches, weil die Coaches ja auch nicht unter Verband organisiert sind, dass man die Coaches nicht erreicht. Und dass man das ja eigentlich auch versuchen müsste zu ändern. Und da sehe ich dann halt auch irgendwo dann so einen Punkt Kommunikation von Problemen, zum Beispiel eben die Needs von Schiedsrichtern anzusprechen. Ne?
Ja.
Und all das, was du beschrieben hast, das müssten Trainer sich dann halt auch mal vergegenwärtigen, obwohl sie es ja eigentlich wissen müssten, weil sie ja eigentlich aus ihrem Team Schiedsrichter stellen.
Ja, ja, komisch ist das manchmal, ne, dass sie Schiedsrichter im Team haben. Aber ich weiß nicht, nee, ich sag's lieber nicht.
Ja, ich glaube, die Trainer sind manchmal auch einfach zu stolz, um sich da reinreden zu lassen von einem Schiedsrichter, so von wegen, auch wenn dir ein eigener Teammate sagt, einer von den Spielern, nie Coach, das müsste man vielleicht nochmal anders machen. Nee, das habe ich schon immer so gemacht.
Ja, nur
Anstatt mal mit den Schiedsrichtern zu reden.
Ja. Ja, ich glaube, du hattest in einem Podcast auch mal angemerkt, dass es so, früher gab es mal so eine Coaches Association, ne, wo
Ja,
sich die
genau.
Coaches so zusammen, so einen Verband gegründet oder eine Vereinigung gegründet haben. Sowas, glaube ich, fehlt auch, ne? Dass man dann auch an so eine Coaches-Vereinigung dann auch mal ran kann und die Coaches vielleicht doch eher mal dazu geneigt sind, auch Schiedsrichter einzuladen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es bei den Vereinen manchmal nicht auch nicht ankommt bei den richtigen Leuten, wenn man da eine Mail schreibt oder so. Ich weiß nicht, ich hab da nicht so den Einblick.
Naja, meistens ist es ja so, ne, dann erreicht eine Mail den Verein und entweder wird die vergessen oder sie wird weitergeleitet und dann vergessen.
Ja.
Und ich finde halt eben auch, also ich finde das, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich finde das Gold wert, wenn man schon angeboten bekommt, dass die Schiedsrichter in den Verein kommen.
Ja.
Besser geht's doch gar
Eigentlich geht's
nicht.
nicht besser, ja.
Da sind schon Leute, die sich bereit
Ja.
erklären, euch zu
Und wenn
helfen.
es erstmal nur ein Regelabend ist, ne? Also das
Ja.
mit den Scrimmages und man pfeift da wirklich mal, das ist noch eine Stufe höher. Aber wenigstens mal den Regelabend, dass man den mal hat. Oder auch Videos zur Verfügung gestellt bekommen. Wie oft höre ich im
Ja.
Spiel, oh, das habe ich auf Video, das schicke ich euch zu. Ich habe noch nicht ein einziges Video zugeschickt bekommen. Und was schade ist, weil wenn es wirklich Videos gibt, wo wir mal sehen können, dass das vielleicht wirklich auch mal eine Fehlentscheidung war, dann würde ich das auch gerne sehen. Ja,
Ja,
das
aber
ist ja.
meistens gibt's das dann nicht.
Ja, vielleicht, weil der
Oder
doch,
Feier und Forget.
ja, genau, es wird
Ja.
einfach vergessen oder es ist vielleicht doch nicht die Situation gewesen, wie man sie als Coach dann subjektiv wahrgenommen hat. Aber gerne immer her damit, weil das ist unser Trainingsmaterial.
Aber ich habe den Effekt selber beobachtet in der Hinsicht, dass ich ja als Trainer, der sich dann mit einem Angebot an andere Trainer wendet, zu sagen, hey, du hast vielleicht jetzt nicht so die Ahnung, wie Longsnappen funktioniert, aber wenn du möchtest, dann zeige ich dir das ganz gerne, völlig unentgeltlich. Ich komme zu dir und zeige dir das. Und dann, ja, nee, du lass mal.
Ja,
Kein
komisch,
Bedarf.
ne?
Ja, die Leute haben dann teilweise Angst, sich bloßgestellt zu fühlen, weil sie dann zugeben müssen, sie wissen was nicht, was ja totaler Quatsch ist. Keiner kann von Anfang an alles wissen.
Natürlich
Ich
nicht.
habe es da auch nur gezeigt bekommen.
Ja, klar.
Ja.
Ich meine, das war ja auch so ein bisschen unsere Intention für dieses Lady Scrimmage, was du ja am Anfang
Ja,
schon
genau.
angesprochen hattest.
Genau.
Ich kann mich noch erinnern, das erste, das hatten wir mit 21 Mädels gemacht. Da wollten wir einfach nur so ein bisschen Football spielen. Und daraus ist die Idee dann entstanden, naja, man kann ja auch Wissen weitergeben. Das kann ja uns als Frauenfootball ja auch nur nach vorne bringen, wenn wir unser Wissen untereinander auch teilen. Na, und
Ja.
wenn er. Wir haben so viele Leute, die auch mal die Vereine wechseln, da wird Wissen sowieso transferiert, ne? Warum teilt man das nicht sowieso? Und wenn
Die
man.
Ladies Convention hat ja damit angefangen, dass sich dann da irgendwie 15 Trainer getroffen haben und einfach mal erzählt haben, was sie in ihrem Training machen und warum sie es machen. Besser geht's doch
Ich finde
nicht.
das auch, das ist super viel Wissen, was da auch ist. Und das geht dann vielleicht auch nicht verloren, weil manche Coaches hören dann auf und da geht so viel Wissen verloren, was so schade ist.
Ja. Du sag mal, du hast doch bestimmt ein paar Musikwünsche mitgebracht. Hau doch mal einen raus.
Ja, da habe ich tatsächlich auch eine Geschichte zu den Toten
Ja,
Hosen.
bitte.
Die Toten Hosen und schade, wie kann das passieren? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es war
Hol mal aus.
das Jahr 2012.
Schon länger her.
Ja, es ist 10 Jahre her, da habe ich noch gespielt. Und zwar haben wir in der Gruppe Nord mit den Düsseldorf Blades gespielt. Und die Düsseldorf Blades waren zu der Zeit echt gut. Die hatten super Einzelspielerinnen, die haben als Team gut funktioniert, die hatten gute Coaches, also sie waren richtig gut und haben uns das Leben in dieser Saison echt schwer gemacht. Wir
Bei denen
hatten,
war ich auch mal.
ja, die waren ein super Team. Also schade, dass die sich aufgelöst haben. Und die haben auch super, ja, wie gesagt, super Einzelspielerinnen. Mit einigen ist man ja auch noch in Kontakt, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass wir die Saison, das erste Spiel, ich weiß gar nicht, das erste Spiel, ich glaube, das zweite Spiel hatten wir gegen die Blades und oh Wunder, wir hatten das Spiel verloren gegen die Blades mit 14 zu 18. Und das war für alle ein richtiger Schock. Und wir dachten so, oh schade, scheiße, wie konnte denn das passieren? Und da ist dieses Lied dann bei uns irgendwie entstanden. Und dieses Lied haben wir dann mal gehört, mal auf Auswärtsfahrten, auch mal in der Kabine. Und wir hatten dann das Rückspiel in Düsseldorf und das hatten wir dann unentschieden gespielt. Und wenn man sich so ein bisschen im Football
Ja.
auskennt und Tabellen, hat nicht gereicht. Der direkte Vergleich verloren, also waren wir auf Platz 2. Wir hatten dann das Halbfinale gegen Nürnberg gespielt, das wir relativ deutlich auch gewonnen hatten und erwartungsgemäß hatten wir dann im Finale gegen Düsseldorf gestanden. Und vor diesem Spiel in Düsseldorf, vor diesem Finale, Gegen Düsseldorf. Das war, ich glaube, das war der Ladiesboden in Frankfurt oder. Jedenfalls haben wir dieses Lied gehört von den Toten Hosen. Schade, wie konnte das passieren? Da gibt es eine Passage in diesem Lied, was dann heißt, wir kommen zurück, um uns zu revanchieren. Und wir haben uns revanchiert. Und zwar
Sehr
wie?
gut.
Wir haben sie, ich glaube, mit über 40 zu 12 oder irgendwas haben wir sie weggepustet, muss
Geknechtet.
ich leider so sagen. Und seitdem ist dieses Lied, wenn ich das höre, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Weil das war einfach so überwältigend. Da musste man mal so richtig kämpfen, um mal wieder um deutschen Meister zu machen. Und das war einfach, dieses Lied hat uns diese Saison begleitet und das war einfach toll.
Cool, ne?
Ja.
Dann loggen wir das und dann können sich die Leute das mal anhören.
Ja.
Haben wir auch mal im Podcast drüber gesprochen, was machst du mit Teams, die von vornherein der gehypte Favorit sind, vielleicht auch, also auch gerechtfertigt, und dann kommt die Klatsche. Ne? Was machst du dann? Wie agierst du denn als Trainer mit diesem Team?
Tja, gute Frage.
Ne?
Ich war nie
Ja.
Trainer. Ja, also
Schade eigentlich.
du musst sie erden, ne? Also Bernd war ja jetzt nie, das war unter Bernd auch, der war jetzt ja nie so, dass er jetzt den Kopf in den Sand gesteckt hat und die Schuld bei allen
Nee, war
anderen gesucht
nervös.
hat, sondern er hat knallhart gesagt, ja, da sind welche, die machen uns jetzt hier richtig das Leben schwer und wir müssen jetzt dagegen halten. Und dann war das auch so, dass wir im Finale eine ganz andere Formation gespielt haben. Also die Blades waren halt einfach nicht drauf eingestellt. Und wir hatten das, ja, ich sag mal, ein bisschen vermessen, vielleicht auch schon vor dem Halbfinale, diese neue Formation installiert, in der Hoffnung, dass wir halt einfach das Halbfinale gewinnen und dann im Finale auf Düsseldorf treffen. Und wir haben sie
Ja, aber
eiskalt erwischt.
das ist ja das, was Bernd halt auch ausgemacht hat. Der hat ja nicht auf irgendjemanden eingeprügelt und gesagt, das war jetzt deine Schuld, sondern hat analysiert, wo waren die
Genau.
Fehler, wo waren die technischen und
Absolut.
taktischen Fehler. Und wenn sie taktisch waren, hat er auch die Schuld auf sich genommen. Aber wenn es technische Fehler sind, dann die und die Fehler müssen wir jetzt abstellen und
Genau.
dann rollt das wieder. Und so ist
Absolut.
es dann halt auch
Und so
passiert.
ist es passiert, ja. Also wir haben die
Ja.
Blades auf einem völlig falschen Fuß erwischt, was für uns natürlich super war und wir haben so haushoch gewonnen, das war, ja. Also es war auch so eine Saison, wo ich auch so mit einem Schmunzeln zurückblicke und ich sage, das war echt eine coole Saison, auch
Ja,
wenn
du
wir verloren
strahlst auch
hatten.
gerade.
Ja, es war einfach geil.
Ja, wo du noch am Anfang so ein bisschen aufgeregt und angespannt im Gespräch bist, bist du jetzt völlig entspannt.
Ja, das macht doch Spaß.
Macht doch
Ja, total.
Spaß, ne? Als wir im Vorgespräch waren, hatte ich dich ja dann auch nach deinen Musikwünschen gefragt und dann kam ja auch ein irischer Song bei rum. Ich sage ihn einfach mal an, The Dubliners mit Ferryman. Und das ist ja, da irischer geht's ja nicht mehr. Und anscheinend hast du ja an Irland einen Narren gefressen.
Total. Also,
Was fasziniert dich an Irland?
eigentlich alles. Bis auf das Klima, muss ich jetzt mal sagen.
Wieso? Das Klima ist doch klasse.
Ja, ich bin eher so ein Sommermensch. Ich fühle mich so ab 30 Grad wohl. Das hat man in Irland jetzt nicht so häufig.
Da wartet ja dein Sommer dieses Jahr, oder?
Ja, der Klimawandel trägt tatsächlich zu meinem Klimaempfinden leider bei. Ja, nee, ansonsten fasziniert mich an Irland eigentlich alles. Die Musik natürlich, ne? Ich mag alles von den, also Irish Folk finde ich super. Das ist
Ist
mir
ja
was.
so lebensbejahend irgendwie, so
Ja,
fröhlich
das ist
immer.
einfach so locker und auch das mit der Geige und das ist einfach,
Flöte.
genau, das, ne, ja genau, die Fiddle, das ist einfach, das passt so, das ist schön harmonisch und das hat mir, glaube ich, mein Papa so ein bisschen in die Wiege gelegt. Der hat mich, wo ich glaub, 10 oder 11 war, hat er mich schon zu Dubliners mitgenommen, damals noch im alten Tempodrom, wo noch das richtige Zelt war. Seitdem bin ich auch jedes Jahr zu den Dubliners gegangen und dann wächst man da so mit und seitdem höre ich auch gern die Musik. Also wie gesagt, ich höre auch alles von den Dubliners. Ich gehe auch immer noch gerne zu den Dubliners, obwohl es ja die Gruppe so gar nicht mehr gibt. Es gibt jetzt nur noch die Dublin Legends, obwohl die werden ja halt auch immer alle ein bisschen älter. Sie sterben halt leider auch weg. Das ist halt die Natur.
Ja.
Ich höre das einfach gerne. Und dann das Land, das ist einfach, die
Wie
Luft
oft
ist
warst du da?
schön, ja, ich glaube mittlerweile 4 oder 5 Mal.
Also ich war jetzt einmal da gewesen, das fand ich schon
Ist
prima.
toll, oder?
Und wir überlegen jetzt halt auch, ob wir es schaffen, nächstes Jahr nochmal hinzufahren. Wir hatten jetzt das erste Mal so eine Busrundfahrt gemacht, weil, also
Mit
ich
Paddy
selber
Wagon?
kein Führer. Oh, hör mir auf, Alter. Das sind Freaks, ey. Oh,
Mit einem Irish,
ey.
100% Irish Driver?
Oh, ey, also wir haben ja erstmal so eine Busrundfahrt gebucht. Das war ein normaler Bus mit Busfahrer, aber wir haben dann nochmal 3 Tage rangehangen und wollten noch irgendwo hin und dann sind wir mit so einem Paddywagen dahin gefahren. über echt enge Landstraßen. Die sind ja wirklich eng, da kann nur ein Auto langfahren und teilweise dann auch irgendwann, wenn du am Ring of Kerry langfährst, dann da geht's auch mal steil runter. Und der heizt da lang und ich so, oh, das
Muss ich
kann der auch nicht
hingucken.
machen. Kann er nicht ernst machen. Auf einmal steigt er richtig hart auf die Bremse in der Kurve und wir alle mit dem Kopf nach vorne und wieder zurück. Und er so, oh dear, that was close.
Okay.
Dann stand direkt vor ihm so ein kleines Auto.
Oh ja.
Ich will hier raus, ich
Ja,
will
so eine
hier
ähnliche Erfahrung
raus.
hatte ich auch. Ja, die sind echt knallhart, wa?
Aber Stories hat er erzählt ohne Ende.
Ja, super, oder? Wir hatten auch so ein kleines Quiz, weil ich hatte den gleichen Busfahrer wie wir. Der war echt lustig. Der hat dann am Anfang so ein bisschen erzählt, so die vier Grafschaften, und wir mussten die auswendig lernen. Und zum Schluss, als wir dann zurückkamen, hat er den dann nochmal abgefragt. Aber ich fand das sehr, sehr unterhaltsam.
Ich finde ja auch, Irland ist ja so richtig geschichtsträchtig, ne? Also an jede Ecke, die du kommst, da ist irgendeine Klosterruine. Ich habe mir dann auch diesen Fun Fact mal erzählen lassen. So eine Stadt darf ja erst dann eine Stadt genannt werden, wenn sie so und so viele Anzahl von Bewohnern hat, so irgendwie bei 10.000 oder was, und mindestens zwei
Paps.
Dome.
Ach so, dumm. Ich dachte Paps.
Ja, also so Cathedrals, ne? Müssen zwei davon haben,
Okay.
offiziell. Und erst dann ist es eine Stadt.
Ah ja, okay, das kannte ich noch
Okay.
nicht.
Und in Tatsache, du findest ja dann meistens dann irgendwie eine katholische und eine protestantische. Schon sehr, sehr strange da.
Ja.
Und wenn du essen gehst, kriegst du ein allerlei an Kartoffeln. Also Kartoffeln in allen Varianten.
Ja, das stimmt. Fish and Chips, also die Chips. Ja.
Ja, waren dann in so einem Restaurant gewesen und haben dann irgendwas bestellt und dann gab es als Beilagen diverse Kartoffeln. Und die haben wir halt bestellt und dann gab es Kartoffelbrei, frittierte Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Salzkartoffeln, also Pellkartoffeln und alles Mögliche an Kartoffeln auf einen Teller.
Ja, super.
So, okay, die Jungs mögen Kartoffeln.
Ja. Und Bier.
Ja.
Vor allem Guinness. Nee, ansonsten mag ich ja die Natur, die ist einfach
Ja,
wahnsinnig
so einen Grund
schön, ne?
findest du nicht nochmal,
Oh,
ne?
das ist echt so schön. Man fährt da durch und dann regnet es, dann sieht man da wieder einen Regenbogen, dann kommt wieder eine dunkle Wolke, dann geht wieder die Sonne auf und es ist einfach, und die Luft da, also man steigt aus und das riecht alles so anders. Also ich
Ja,
finde einfach.
und wenn dann diesen Cliffs of Moher bist, dann, das ist ja episch, ne?
Total.
Also wir
Ja.
waren so im Nebel da, also als wir da waren, hatten wir irgendwie die Regenzeit erwischt, also es hat fast eine Woche durchgeregnet.
Aber in Irland ist
Und
immer
da,
Regenzeit.
ja, aber uns hatte man gesagt, es ist mehr als üblich.
Okay.
Wir mussten sogar ein Reiseziel dann abbrechen, weil es dann überflutet
Oh,
war.
schade.
Jedenfalls sind wir dann dahin und im Nebel und ich hätte mir das schon richtig vorstellen können, wie da gleich so die Drachenboote rauskommen. Ja? Das war schon episch.
Das stimmt, ja. Ja, leider haben sie da so ein bisschen viel gebaut. Ich war ja 95 das erste Mal da, auch an den Cliffs of Moher. Und da war das ja alles noch nicht bebaut. Also die hatten da nicht diese Steinzäune und
Ja.
Steinbegrenzungen. Da war noch nichts. Da gab es kein Besucherzentrum, da gab es einen Parkplatz. Der hat 3 irische Dollar gekostet und das war's. Und
Ja.
sonst war da nichts. Und das sah natürlich, das sieht jetzt ganz anders aus. Ich bin dann nochmal
Ja, jetzt
irgendwann
ist es ein
hin.
Touristenort, ja.
Ja, total. Ich meine, die Cliffs sind immer noch toll. Ja, die kann man sich immer noch super, da kann man sich nicht dran satt sehen. Man kann ja auch schön wandern da. Man muss nur aufpassen wegen dem Wind. Das ist wirklich
Ja.
immer ganz schön krass. Aber ansonsten, die haben wir ganz schön viel verändert. Ein bisschen schade, finde ich schon.
Aber schön finde ich diese ganzen kleinen Ortschaften.
Ja,
Einfach da mal
süß, ne?
anhalten, so ein bisschen rumlaufen und du findest immer irgendwo kleine Ruinen, irgendwelche Steinmauern und alles sehr ja, so bildhaft so. Ne? Das finde ich
Ich
einfach
finde es auch
toll.
toll. Also,
Ich will da auch unbedingt nochmal hin.
ja, ich habe auch schon gesagt, also, wenn mich irgendwann nichts mehr in Deutschland hält, dann ziehe ich nach Irland.
Irland wäre so für mich
Ja.
das
Ja,
Ausreiseland.
also außer das mit dem Klima, aber ansonsten, daran könnte ich mich gewöhnen. Also in Dublin wird es ja auch mal 26 Grad warm.
Ja, bei mir wär's so, ich bin so auch irgendwie so durch Bernd irgendwann mal infiziert worden, dieses Hawaii-Fieber, dann war ich zweimal da gewesen.
Ah, du warst schon Hawaii?
Ich fühle mich da so schon im Herzen so als kleiner Hawaiianer.
Ja, Hawaii steht auch noch so ein bisschen auf meiner Wishlist. Ah, da fliegt man ja auch so ewig hin.
Ja, ne, 12 Stunden nach entweder LA oder Frisco und dann nochmal 6 Stunden auf die
Ja,
Insel. Und
wahnsinnig
dann
weit
musst du
weg.
Inselhopping machen.
Oh ja, definitiv. Also das haben wir uns auch gesagt. Vor allem auf diese, wo da der flüssige, die flüssige Lava da ins Wasser rauscht. Wie heißt die?
Naja, es gibt,
Krapfen.
gibt auf Big Island gibt es auf jeden Fall auch noch so einen aktiven Vulkan, der da ab und an mal ausbricht.
Ah, okay. Also
Ja.
wahnsinnig faszinierend. Also auch die
Aber es
Natur.
ist teuer. Es ist
Ja,
teuer.
das glaube ich.
Also gerade jetzt so mit Rezensionen, Kalifornien ist ja eh schon so mit das teuerste, der teuerste Staat da in Amerika. Und wenn du dann da noch überfliegst, Inselleben ist sowieso teuer.
Ja.
Aber das vergisst man nicht.
Ja, das glaube ich.
Aber du warst ja auch schon so in Südafrika, du warst in Jamaika, also bist ja schon gut rumgekommen, ne?
Ja, ich nutze meine Zeit. Also früher war es ja immer im Oktober, sind wir immer verreist. Blieb ja nur der Oktober, weil das war der einzige Monat, wo frei
Ist bei mir immer noch, ja.
war. Genau,
Also
das
immer
ist
so im Spätsommer.
genau. Ja, aber tatsächlich reise ich total gerne, auch viel mit Ona teilweise zusammen. Wir haben auch zusammen eine
Habt ihr wirklich
Kreuzfahrt.
noch so engen Kontakt, ja?
Ja, wir haben mega viel. Also wir verreisen ganz oft zusammen. Wir sehen uns auch mindestens einmal im Monat.
Oh, grüße mal ganz lieb
Mache
von
ich.
mir.
Sehr gerne. Die ist gerade auf der AIDA tatsächlich in
Oh,
Norwegen
cool.
unterwegs.
Sowas würde ich auch gerne mal machen.
Ja, wir haben auch eine Kreuzfahrt schon mal zusammen gemacht. Das war echt schön.
Hast du dann so noch mit den anderen Mädels, so wie Steffi oder so, noch
Ja,
Kontakt?
Steffi auch. Ja, also Steffi kenne ich ja tatsächlich schon seit der Vorschule. Also wir kennen uns
Wow.
seit jetzt knapp 38 Jahre. Ja,
Aber
also.
die hat mit Football gar nichts mehr zu tun, oder?
Nee, außer gucken.
Ja.
Ja. Nee, tatsächlich nicht, nee.
Also wenn ihr euch mal irgendwie trefft, da würde ich gerne mal dazukommen, mal wieder über alte Zeiten
Das
schnacken.
machen wir bestimmt.
Das würde ich toll finden, mal irgendwie auf ein Bierchen oder so. Bei
Ja,
Ona
sehr
im
gerne.
Keller.
Oh ja, unsere, ja genau, die Kellerpartys.
Ich fand das ja so toll damals. Also ich war mal komplett eine Saison bei euch gewesen als O-Line-Trainer. Sind die Cobras natürlich deutscher Meister geworden. Und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so viel mit euch machen musste. Also Bernds System kanntet ihr ja eh und ich musste euch nur so ein bisschen mit Übungen beschäftigt halten. Das lief ja alles von selbst. Und dann fand ich es halt toll. Dann gab es halt zum Saisonabschluss dann halt die Abschlussfeier in Onas Keller und dann gab es von den Mädels so kleine Präsente, so ein T-Shirt mit dem Schlangenbändiger drauf dann waren wir irgendwann noch in Strausberg gewesen, in dem Camp und dann gab es ja so für alle noch so Türschilder, und da habe ich das nochmal geschenkt bekommen. Das fand ich einfach klasse und das hat mich so berührt. Das war so eine ehrliche Dankbarkeit, die man ja so bei Männern so immer so als gegeben sieht, ne? Ein Coacher macht seinen Job. Bei den Mädels hatte ich immer das Gefühl, toll, dass du das machst. Vielen Dank.
Ja, also ich sah das auch als selbstverständlich, weil ihr hattet ja auch, soweit ich weiß, auch kein Geld bekommen, ne? Das war ja alles ehrenamtlich und ein
Ja.
bisschen was revanchieren sollte man sich ja schon. Und wenn das so eine Gastgesch oder so eine Geschenke waren, das haben wir auch total gerne gemacht. Wir haben uns tatsächlich so über die Saison dann immer schon Gedanken gemacht, was können wir so als Saisonabschlussgeschenk machen? Und wir haben uns immer was anderes einfallen lassen. Ich glaube, in deinem Jahr gab es auch diese Dreiecksrucksäcke. Und ich
Ja,
kann mich
ja.
noch erinnern, du saßt in der Ecke auf dieser Bank und hast dich wahnsinnig über diesen Rucksack gefreut, weil du meintest, oh, der ist
Ja,
total
genau.
toll. Ja,
Ja,
und
den Cobras-Rucksack,
genau,
genau.
ja, und das gibt uns dann auch wieder so das Gefühl, wir haben genau das Richtige gemacht.
Ja, also ich fand das einfach toll und dieser Zusammenhalt der Ladies war toll, mit dazugehören war toll und die Zeit vermisse ich auch so ein bisschen.
Ja, ne, tatsächlich, ja, das vermisse ich auch so ein bisschen. Ja, das war auch eine echt prägende Zeit in meinem Leben. Ich meine, ich habe seit ich 21 bin, habe ich Football gespielt, bis ich 36 war. Ja, gut, jetzt waren 15 Jahre oder 16 Jahre. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber es war doch eine echt prägende Zeit.
Ich sage ja auch immer noch, mit euch habe ich erst richtig coachen gelernt.
Oh, schön.
Weil ich glaube, bei Frauen ist es halt immer so, das ist mal so meine Theorie, kann auch daneben liegen, aber Frauen wollen immer gerne wissen, warum sie etwas machen sollen. Und dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, mach. Ja, aber wieso? Mach
Ja,
einfach.
genau.
Und wenn du dann halt erklärst, das hat den und den Sinn, und da hatten wir eine Kandidatin, wie hieß sie denn? Anna? Anja? Anna aus der O-Line? Die hat immer gefragt, weil sie auch immer so ein bisschen unsicher war. Eigentlich wusste sie es, aber sie hat mir immer ständig Löcher in den Bauch gefragt. Und hätte sie jetzt nichts gebracht, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du weißt es doch. Nee, erklär's ihr halt nochmal. Einfach damit sie ein gutes Gefühl hat. Und das hat mich da geprägt, weil ich war früher auch ein etwas ungeduldiger Mensch. Und da musste ich dann lernen, A, den Mädels zuzuhören und B, vernünftig zu erklären. Und das hat mich später weitergebracht.
Ja, das finde ich gut.
Hab da mich mitgeformt.
Das finde ich super, also dass man das auch annimmt, ne? Das ist ja nicht jeder so, ne? Einige sagen dann, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, man darf das auch nicht zu weit ausweiten. Ne? Also ein Training ist ja auch dafür da, um zu trainieren. Und man kann auch durchaus mal fragen, was das für einen Sinn hat. Aber man muss das auch im Rahmen halten. Ne? Also wie du schon sagtest,
Ja,
bei dem
ja.
einen Training 45 Minuten wurde geredet. So ein Training
Ja.
würde ich nicht abhalten wollen, weil da lerne ich
Nee.
halt nichts. Ne? Und
Richtig.
man lernt nur durch Wiederholung und Wiederholung. Und dass man das einmal erklärt, finde ich völlig in Ordnung. Dann prägt sich das auch besser ein. Finde ich jedenfalls, ne? Ich will jetzt hier nicht die Diskussion zwischen Männern und Frauen aufmachen, aber ich glaube, das hat schon noch ein bisschen Hintergrund, wie Frauen denken und wie Männer denken. Ja, und
Genau.
Frauen wollen halt immer erstmal alles abchecken, um dann entscheiden zu können, kann ich das gut machen oder kann ich es nicht gut machen? Denke ich einfach.
Ja,
Also.
wobei ich dann aber auch festgestellt habe, dass es bei Männern auch gut ist, denen dann auch das einmal öfter zu erklären und nicht da halt einmal auf dicken Max zu machen.
Ja, die
Ne,
Männer
also
fragen
auch
halt nicht.
Männer wissen es auch zu schätzen, wenn man vernünftig mit ihnen redet, aber sie fragen halt nicht.
Genau. Das merke ich auch beim Schiedsrichten, ne? Dass ich dann aktiv dann halt auf die Spieler zugehe und sage, das und das hast du falsch gemacht. Einige kommen tatsächlich, aber ganz viele sagen halt, ich habe nicht gehalten, ne? Und dann gehe ich halt hin und
Ja.
sage, ja, das war halt ein Holding. So. Und die kommen dann halt meistens nicht auf die Idee, einfach mal nachzufragen. Ist ja nicht schlimm.
Ja.
Sie können uns ja ansprechen. Was ich immer nicht toll finde, wenn sie uns siezen. Ich sagte, du kannst mich gerne duzen. Ja, das ist so niedlich. Bei der Jugend ist das dann meistens so, dass sie einen dann immer siezen und dann fühlt man sich noch älter, als man eh schon ist.
Ja, das hatte ich neulich auch, so also weil habe ich Kiddies, die da bei uns auf dem Feld da mit trainiert haben, irgendwie so einen kleinen Hinweis gegeben oder so, oh, haben Sie vielen Dank, sehr nett und hey, easy, ja, kannst mich duzen,
Ja.
ich habe zwar schon graue Haare,
Ist aber so niedlich. Ey, deswegen pfeife ich auch Jugend total gerne. Ah,
aber.
die kann man auch
Stimmt,
noch gut coachen.
da war ich nämlich bei den, bei Andy Reichel, der macht ja die Bärs-Jugend, B- und A-Jugend und hat da halt ein Camp gemacht. Genau, und da habe ich dann halt geholfen und die Jungs haben mich die ganze Zeit gesiezt, wo ich sage, ey, nein, duzen, ey, bitte, wirklich, duzen reicht, alles gut. Aber es spricht doch für ihre Erziehung.
Wollten mich gerade sagen, ne? Also erwachsene Menschen, die sieht man erstmal. Die müssen das natürlich erstmal lernen, dass das in der Footballwelt, dass man sich da duzt und ja.
Ja. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren 5 Fragen. So. So, bist du bereit?
Jo.
Also, ihr auf einer Auswärtsfahrt. Und jetzt geht die Diskussion los. Wo halten wir jetzt was und besorgen was zu essen? McDonald's oder Burger King?
Bei uns war es immer McDonald's.
Warum?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Die wollten immer zu McDonald's. Wahrscheinlich, weil es häufiger auf der Strecke vorhanden war. Bis zu Burger
Also
King musste man immer weiterfahren.
letztendlich ist es doch wirklich nur ein Stück Fleisch und ein bisschen Salat drauf und das Wasser. Aber beim Burger
Ja.
King kriegt man ein bisschen mehr fürs Geld, oder?
Ja. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so. Wir waren immer nur bei Mc's. Das hat sich so, war einfach so.
Ja, irgendwie, ja, du hast recht, die sind halt weiter verbreitet und ja, irgendwie ist man ja auch so irgendwie geprägt, ne? So,
Und
so markengeprägt.
ich glaube, die sind immer näher an der Autobahn dran.
Ja, bei Burger King muss man meistens nochmal irgendwie eine kleine Ausfahrt nehmen und dann auf so einen Rasthof.
Ja.
Der beste Moment in deiner Football-Karriere, egal ob Spieler oder Ref.
Der beste Moment. Tatsächlich war es das Finale. Oh Gott, wann war denn das? Das war gegen München. Da hatten wir eine zweifache Overtime.
Eine
Oder war
zweifache.
das eine einfache? Ich hatte schon mal zwei Spiele gespielt. Nee, ich glaube, es war eine einfache Overtime, aber wir standen schon mit dem Rücken zur Wand. Vierter und, keine Ahnung, 25. Und Tina Müller stand im Huddle und sagte, wir müssen jetzt den und den Spielzug. Oder Vanja hatte von draußen einen Spielzug reingebracht und sie so. Können wir nicht einfach alle ein Go spielen? Also der war so völlig kompliziert und sie, er läuft alle ein Go. Und Suse rennt in die Endzone und fängt diesen Ball in der Endzone und damit hatten wir das Spiel gewonnen. Und das war einfach so, da fiel so viel von ab und es ist immer noch so in meinem Kopf drin. Ich glaube, das war mein bester Moment.
In welchem Jahr war das?
Ja, ich überlege gerade, wann das
Also
war.
das war
Das
ja
waren noch
auf jeden
Adler
Fall
Girls.
dann, ja, wollte ich gerade sagen,
2000,
mit Vanja Müller, der war ja Adler.
genau, 2002 war das, glaube ich. Da war München auch sehr stark gewesen in dem Jahr. Genau, 2002 war
Aber
das.
schön, dass man dann auch so noch aus der Zeit noch Erinnerungen hat.
Ja, das,
Auch wenn man viel auf den Kopf
da
gekriegt
war das
hat.
Gehirn noch jung. Das ist noch
Ja.
fest.
Ja, ich meine, auch im Frauenfußball hat man ja viel, damals noch viel auf die Ömmel gekriegt.
Ja, wobei ich nie jemand war, der den Kopf reingehalten hat, weil.
Nee, wir haben es euch ja auch so beigebracht, um ohne Helmkontakt zu spielen, aber in der Linie bleibt es ja nicht aus.
Ja, das stimmt, da treffen sich mal die Helme, aber ich sehe ja nichts, wenn ich mit dem Kopf blocke.
Richtig, und das war ja auch unser Ansatz gewesen, ne?
Ja.
So mit doppelt den Kopf nach hinten, Hände raus und gucken, was
Ja.
passiert.
Oh, da kenne ich aber noch andere Teams, die Maniacs früher, wie sie sich warm gemacht haben. Die haben sich gegenübergestellt und haben sich die Köpfe ineinander gehauen. Und ich dachte nur so, was hat das für einen
Seid
Sinn?
ihr
Ja,
bescheuert? Ja.
was hat das für einen Trainingseffekt? Gar keinen.
Ich habe das einmal gemacht, da habe ich bei den Rebels noch gespielt und habe das mit Tom Balco gemacht, na, dieses Warmschädeln und zack, habe ich mir den Hals verknackst und
Ja.
war raus.
Völlig
Total
unsinnig,
dumm.
ja, ist es auch.
Ja, einfach
Ja.
dumm.
Das ist auch so ein bisschen
Was?
oldschool, ne?
Ja, also manchmal hat man so noch so verklärte Erinnerungen an diese Oldschool-Zeit, aber letztendlich weiß man, es war Bullshit.
Absolut.
Dein größter Facepalm-Moment, ne? Also dieses Hand an den Kopf, Gott, war das scheiße.
Ich glaube, hört sich jetzt blöd, aber das war das gleiche Spiel, wo München den führenden Touchdown gemacht hat und ich vorbeigesprungen bin und ich nur so, oh, piep. Ich glaube, das war so der größte. Also in dem Spiel waren alle Emotionen drin. Von größter Anspannung bis Facepalm bis Jubel, da war alles drin.
Also so richtige Achterbahn der
Ja,
Gefühle.
absolut.
Wie oft musstest du schon einen Coach ejecten?
Ein Coach. Gott, das weiß ich gar nicht. Ich glaube doch gar nicht.
Ui.
Nee, einen Coach glaube ich noch nie. Nee.
Da wurde schon
Tatsächlich
öfter
nur.
ejected, als du jemanden
Ja. Also nur Spieler halt, ne?
ejected
Aber Coaches halt nicht.
hast. Cool. Ja. Gab es da dann mal irgendwie so eine richtige blöde Strafe, die du geben musstest? Also so, wo wirklich sich jemand so glatt angestellt hat, dass das eigentlich schon Facepalm war und du musstest eine Strafe für geben?
Ja, eigentlich war das tatsächlich schon noch vor 3 Wochen. Total lustige Situation. Also wir waren, ich glaube, da warst du sogar auch an der Sideline. Das war Adler 2 gegen Cobras, wo der eine
Ja.
Spieler da von uns ein unsportliches bekommen hat, weil er
Mhm.
oder auch geschlagen hat und dann ejected wurde und nach der Ejection da noch rumkrakeelt hat und ich dann noch eine Flagge geworfen habe für einen Spieler, der gerade ejected wurde und ich mich gefragt habe, kann ich das überhaupt? Das war so ein bisschen so, das hatte ich auch noch nie.
Auch jemand, wo sich ein Spieler dann so richtig glatt angestellt hat und gesagt, das muss jetzt eine Strafe geben.
Ja,
Also sorry, also so viel Blödheit muss jetzt bestraft
ich
werden.
würde mal sagen, das passiert fast in jedem Spiel. Ja, also
Ja,
Leute,
bei.
die noch in ganz klassisch, du hast einen Return oder einen langen Lauf und der Spieler ist eigentlich schon durch und da siehst du einen Team-Mitspieler, der noch jemanden in den Rücken blockt. Und der
Ja.
ohne diesen Block in den Rücken hätte der Spieler auch geschafft, ja. Und dann denkst du dir nur so, du siehst das schon im Ansatz. Du siehst, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht, er macht es. Warum tut er es? Also du siehst das schon im Ansatz und denkst so, meine Güte, und das passiert so häufig in den Spielen.
Ja, bei diesem Cobra-Spiel fand ich es dann auch sagenhaft blöd, wo denn ein Spieler liegen geblieben ist, ein Spieler von ihm, also es waren ja die Cobras, kniete dann neben ihn und ein Spieler sagt was zu ihm und er dann so ganz laut, halt die Fresse oder halt dein dummes Maul. Und ja, klar muss es dann eine Flagge geben. Also warum steigt man bei so einem Mist überhaupt ein?
Ja, ich verstehe
Gut, ich
es auch.
meine, wir hätten ihn nicht provozieren müssen, aber.
Ja, aber wie es halt so ist, ne, man hört halt meistens die Reaktion und dann kommt ja auch von den Spielern wahrscheinlich auch meistens zurecht, ja, der hat ja auch was gesagt. Das will ich ihm gar nicht abstreiten, dass er das
Ja,
gesagt hat, aber
aber.
wir hören nur das Zweite und wir sehen auch meistens nur das Zweite, ne? Und weil ja dann da irgendwo Action ist. Ja, und das,
Ja.
ja. Ja, aber stimmt,
Ja, ich
daran
hatte
kann
auch
ich
mal
mich auch
so eine.
erinnern, ja.
Ich hatte so eine ähnliche Situation mal als Spieler. Da hatten wir, war ich bei den Rebels und haben gegen Tolense gespielt. Und ich habe den Spieler einen Spielzug vorher schon provoziert. Er war Cornerback und ich habe ihn als Center aus den Socken geschädelt. Einen Spielzug später machen wir einen Touchdown. Spielzug ist vorbei, wirklich schon abgepfiffen, 2 Sekunden und er springt mir mit dem Helm ins Steißbein und dann fliege ich da halt weg. Und ich dann mal Adrenalinrausch, stehe auf, ziehe ihm den Helm vom Kopf und hau ihn auf die Nase. Und der Schiedsrichter dann schon, okay Junge, ich hätte jetzt ihm die Flagge gegeben, aber jetzt muss ich sie dir geben. Was er aber gemacht hat, und das fand ich dann ganz cool, dass er gesagt hat, du bist jetzt erstmal 3 Spielzüge draußen, dann kann man nochmal gucken, ob du soweit bist, dass du wieder
Hast
rein
du aber
kannst.
Glück gehabt.
Da habe ich Glück gehabt.
Aber eigentlich ist es auch so, dass auch der Verursacher mitgeht. Also,
Ja.
das sagt auch das Regelwerk ganz klar, ne? Der Verursacher und der, der da mit reingezogen wird, das ist ja manchmal echt das Fiese, ne? Also, wenn du dich selber quasi opferst, dann nimmst den anderen
Ja.
mit, dann gehen halt beide. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier
Ja,
gerade in dem Spiel gestern in der NFL. Da wurden mal wieder zwei,
Buccaneers gegen,
genau. Ja, da wurden halt
ja,
beide ejected,
gegen
ja?
die Saints, ja.
Der Verursacher und der, der mitmacht. Die müssen halt beide
Ja.
gehen. Ja.
Nee, ist ja auch richtig. Also, hätte ich mich zusammengerissen, wäre alles gut gewesen. Aber
Ja.
na, manchmal ist halt das Adrenalin mit dabei. Aber ne, ist ja keine Ausrede.
Ja, passiert manchmal. Da muss man sich ein bisschen im Griff haben.
Aber da fand ich dann im Nachhinein die Reaktion vom Ref echt cool, muss ich sagen.
Aber da hast du tatsächlich Glück gehabt, weil bei mir wärst du wahrscheinlich duschen gegangen.
Würde ich denn auch im heutigen Rückblick dann
Ja.
verstehen? Ja, ich finde es ja sowieso auch dann ganz toll, wenn Schiedsrichter da auch so ein gewisses Fingerspitzengefühl dann halt walten lassen. Gerade, also ich hatte mal ein Spiel gehabt, da waren wir bei der Adler B-Jugend und da haben wir gegen Eberswalde gespielt und hatten dann schon wirklich zwei Schwerverletzte gehabt, die wir mit einem Krankenwagen abtransportieren wollten. Und dann haben wir so ein Timeout genommen, haben mit Ref und mit dem Coach gesprochen und wie können wir das Spiel jetzt verkürzen oder was können wir jetzt machen? Und da hat uns der Whitehead dann so mehrere Optionen gesagt, wie wir das Spiel jetzt halt verkürzen können. Und das finde ich dann mal ganz cool. Und wenn sie sagen, okay, ich kann euch Optionen geben, aber ihr müsst euch einig werden.
Genau, ja, das kann man definitiv machen. Das gibt auch sogar das Regelwerk her, dass man Quarter verkürzen kann. Entweder man einigt sich auf eine Zeit, 2 mal 5 Minuten. Es gibt auch manchmal 2 mal 1 Sekunde, dann ist es quasi wie so ein Spielabbruch, aber es ist kein echter
Ja.
Spielabbruch. Oder man sagt, man lässt die Uhr durchlaufen, so ein Mercy Rule quasi. Also da gibt es echt viele Optionen. Und wenn man sich einigt, dann klar. Das habe ich auch schon
Ja.
öfter mitgemacht.
Wenn sich der gegnerische Coach einig werden will, das
Ja,
ist ja manchmal
das
dann immer das
natürlich. Das
Problem.
müssen sich immer, dann müssen sich wirklich beide absprechen. Wenn nur einer sagt, der macht das nicht, dann müssen wir halt nach Regelwerk weitermachen.
Ja, aber gerade im Jugendfootball finde ich das dann immer so ein bisschen,
Ja.
da wundere ich mich manchmal, was da für Trainer
Ja,
unterwegs sind.
definitiv.
Und ich finde es ja gut, dass unser Verband jetzt sich da halt auf Kinderschutz hat lizenzieren lassen, und da halt so die nächsten Schritte mit Schulung unternehmen will, finde ich ja schon sehr gut, was die da machen.
Definitiv der richtige Weg, ja.
Sonst sage ich ja immer, man hört immer so wenig vom Verband, was machen die überhaupt? Aber seitdem ich mit Fuhrt gesprochen habe und der mich da jetzt mal in so einen Mailverteiler reingenommen hat, sehe ich ja jetzt, dass da so ein bisschen was passiert und will das dann hier auch immer mal so ein bisschen ansprechen.
Ja, sehr schön. Ich habe mit Suse habe ich tatsächlich auch ein bisschen Pläne, dass wir uns die Offseason mal ein bisschen dafür, dass wir die Offseason ein bisschen dafür nutzen, dass wir mal in die Vereine gehen und mal fragen, ob sie Interesse haben, ein Frauenteam aufzubauen. Und wenn sie schon eins haben oder im Aufbau sind, wie Erkner zum Beispiel oder Beelitz, die haben ja beide schon,
Ja.
dass wir uns dann auch vor Ort dann auch mal das Training angucken, wenn das die Teams natürlich möchten. Also wenn sie das nicht
Ja,
möchten,
ja.
dann machen wir es natürlich nicht, aber das Angebot ist da und dann kann man da auch mal fragen, was braucht ihr, um da Damenteams aufzubauen oder wenn ihr. Oder auch Schiedsrichter, also ich bin ja dann auch für Schiedsrichter, dann für Schiedsrichterwerbung auch dann. Würde ich dann gleich verbinden und würde dann auch gleich sagen, oh, Schiedsrichter suchen wir auch. Also mal so ein bisschen auch die Frauen auch zum Schiedsrichten zu bringen.
Ich habe ja, der Jens Kretschmarsch hatte ja mal eine super Idee gehabt. Der sagte mal, er würde es toll finden, wenn es so eine, ich sag mal, so eine Taskforce geben würde von Trainern, die sich bereit erklären, dann mal vielleicht dann eben auch gerade im Raum Brandenburg zu den Teams zu fahren, um bei Bedarf dann halt mal so Clinics und Seminare anzubieten. Habe ich auch gesagt, finde ich eine tolle Idee, wäre ich sofort dabei, habe das Fuhrt auch nochmal gesagt. Klar, die Teams müssen es wollen. Aber sowas könnte man dann auch für Frauenfußball dann eben anbieten.
Ja.
Und da wäre ich mit dabei, da würde ich sofort sagen, here we go, weil also die Beelitzer, ich war neulich bei den Beelitzern, ein ganz feines Team, ja. Also ich find die echt knorke. Die sind aufgeweckt, die sind offen für Neues, die probieren und machen dann in ihrem kleinen Ort. Wenn man da zum Game Day hingeht, dann ist das halt wirklich wie so ein kleines
Total,
Familienfest,
die haben
ja.
auch ganz viele
Also ich.
Zuschauer.
Ja, ich finde das richtig toll und da wollte ich jetzt bei der nächsten Episode nochmal berichten. Ich habe mir da so zwei Interviews aufgenommen. Die haben mich ja da eingeladen. Ganz toll, ganz toll. Also ich glaube, ich bin Beelitz-Fan.
Ich finde das auch toll, dass gerade so diese kleinen Städtchen rund um Berlin, die ja dann zwar eine Nähe zu Berlin haben, aber ja doch ein bisschen zu weit weg, um da jetzt immer in Berlin zu trainieren, finde ich ja toll, dass sich da auch Teams bilden und die dann auch dauerhaft dann auch bleiben.
Ja, auch die Lauchhammer finde ich ganz
Total,
klasse. Ich
super.
habe an dem Tag dann, wo ich in Beelitz war, auch den Head Coach da getroffen. Wir hatten den schon mal ein Interview gehabt und haben wir da halt geschnackt und die haben sich ja da auch richtig schön in ihrer Gemeinde haben sie sich einen Platz geschaffen, sind da akzeptiert und versuchen da halt eben mit dem Dorf oder mit der Kleinstadt da zusammen eben halt Programm zu machen.
Ja.
Und das finde ich richtig toll, was sie da machen.
Ja,
Sehr
finde ich
sympathisch.
super.
Welche Partie würdest du gerne mal pfeifen? Realistisch oder unrealistisch? Kann NFL-Team sein, kann deutsche Team sein. Was wäre deine Traumansetzung, die du gerne als Whitehead pfeifen würdest?
Ach so, als Weite, ach, sag ich egal. Ich hätte gerne das Finale der Frauen USA gegen Großbritannien gepfiffen.
Okay.
Ich würde echt gerne mal die Frauen so richtig spielen sehen, vor allem die Amerikanerinnen. Das hätte mich, glaube ich, sehr gereizt. Oder
Ja,
überhaupt mal so ein Länderspiel mal zu pfeifen. Das wäre
ja.
mal echt schön.
Also ohne zu viel verraten zu wollen, aber du hast ja da noch so ein bisschen Pläne, wo du noch was versuchen willst, ne, Richtung Nation. Und wenn es soweit ist, sag mal bitte Bescheid, dann können wir das hier gerne mal
Jo,
besprechen.
machen wir.
Das würde ich ganz gut
Jo.
finden. Mensch, siehst du, das ist ein richtig entspanntes Gespräch geworden, Yvonne. Ich fand das auch sehr interessant. Ich finde es großartig, mal auch so einen Blickwinkel aus der Schiedsrichterwelt zu kriegen. Den kriegt man viel zu selten und ich glaube, wir Vereine müssten uns, oder wir Trainer müssten uns da auch mal mehr bemühen, auch euren Blickwinkel einzunehmen und zu verstehen, was ihr da macht und was ihr eigentlich auch braucht.
Ja, wenn wir da in so einen Austausch kommen, dann stärkt das ja auch ja, beide Seiten halt, ne? Also man versteht so ein bisschen mehr, was man voneinander. Also auch wir brauchen ja ein bisschen mehr Input auch von den Coaches, wie sie so ticken, sag ich mal, ne? Also einfach in den Austausch gehen, dann kennt man sich ein bisschen besser und dann versteht man auch die andere Seite ein bisschen besser.
Vielleicht kann man da beim Verband mal so einen runden Tisch machen, ne? So einen Austausch Schiedsrichter-Coaches. Warum nicht? Warum macht man mal nicht so ein Wochenende, wo man, der Verband hat ja ein paar Räumlichkeiten, dann schließt man sich mal am Wochenende ein und erzählt mal so ein bisschen, so Workshop-mäßig.
Ja, muss man halt gucken, wo man hin will damit, ne, und wie man das Ganze
Ne? Was man
organisieren.
für Ziel hat,
Ja, genau.
ja.
Also
Ja, geht gut.
ich wäre da immer dabei. Also alles, was voneinander lernen kann, bin ich immer dabei.
Ja, wie Coach Potatoes versuchen ja auch immer so ein kleiner Impulsgeber zu sein, so mal so Ideen zu diskutieren. Vielleicht greift die mal jemand auf und will sie umsetzen.
Das wäre super.
Furt wollte mich ja gleich verhaften, dass ich beim Verband mitmache, aber wenn ich vielleicht mal irgendwann bald als Trainer aufhöre, vielleicht wäre es ja mal eine Idee.
Ja, ich glaube, wenn man zwei Sachen macht, ist das immer ein bisschen viel, ne? Dann eins von beiden gerät dann immer so ein bisschen ins Hintertreffen.
Ja, aber ich glaube, ich bin bald so weit, dass ich sage, ich hänge die Pfeife an den Nagel. Also ich hätte jetzt bei Adler 2 noch weitermachen können, aber ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, ich würde gerne meine Karriere zu Hause beenden, also bei den Cobras. Es ist halt ein Chaotenhaufen, ich weiß, es läuft alles andere als perfekt. Ne? Wenn man jetzt sich mal Adler anguckt, was die so an Feld- und Trainingsequipment haben, da kannst du bei den Cobras nur träumen, das wirst du alles nicht haben. Aber Cobras, es war irgendwie mal eine Truppe mit Herz und da will ich halt jetzt nochmal irgendwie ein bisschen was zurückgeben, bevor ich aufhöre.
Ja, schön. Also das Spiel hatte ich ja schon angesprochen, Adler 2 gegen Cobras. Da war ich auf der Cobras-Seite als Linesman, Downjudge, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich fand das super entspannt. Gut, dass der eine Spieler da jetzt ein bisschen, ja, kann man drüber hinwegsehen. Ich fand das eine super entspannte Atmosphäre auch in der Teamzone. Und das macht auch mit uns Schiedsrichtern was. Wenn das ganz entspannt ist, dann sind wir auch viel entspannter. Und
Hey, wir waren doch auch sehr entspannt,
ich
hallo?
sage ja nur, ich war ja auf der Seite. Ich
Ja,
kann das ja nur von der
ja.
Seite jetzt sehen. Und das war ein super tolles Beispiel, wo ich sage, da macht dann der Job richtig Spaß.
Ja, mir ist es auch mal ein Anliegen, gerade bei diesen Hitzespielen dann auch auf den Schiedsrichter zu sagen, ey, wenn du was zu trinken brauchst, dann sag bitte Bescheid. Wir haben hier Flaschen, nimm dir einfach was.
Das ist lieb.
Genauso wie mit dem Balljungen und so, ne? Die stehen dann auch in der Hitze.
Ja.
Ey, immer mal auch an die kleinen Dinge. Wir sind alle eine Community und da gehören eben die Schiedsrichter genauso dazu wie jeder andere auch.
Wobei, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht die letzten Jahre. Also wir werden immer mitbedacht. Das finde ich immer gut.
Ja, also ich denke, da hat sich schon vieles getan im Gegensatz zu
Definitiv,
früher.
ja.
Also deswegen, also wir sind da schon auf einer guten Vorwärtsbewegung. Der Football wird ja bei uns qualitativ auch immer besser,
Ja,
auch in den
definitiv,
unteren Ligen.
ja.
Und auch dieses Miteinander wird dementsprechend, glaube ich, auch besser.
Ja, das glaube ich auch.
Hast du eigentlich so ein Lebensmotto oder so einen Ratschlag, den du uns fürs Ende noch mitgeben willst und dann noch deinen letzten Liedwunsch?
Alles nicht ganz so ernst nehmen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Das kommt dann ins Posting rein.
Super. Und als Abschlusslied, auch wieder Football, da sieht man ja, dass tatsächlich Football mein prägender Teil im Leben war, von Peter Heppner, Alles klar, Lied für Wettkämpfe. Müsst ihr mal reinhören. Ich glaube, viele Teams kennen das auch und das ist auch so ein Saisonbegleiter gewesen. Das war allerdings noch in den, das war nicht ganz so früh, das war zwei, na doch, 2012, 2013 muss es auch gewesen sein. Waren so prägende
Okay,
Jahre.
ich werde mir das da mal anhören. Ich kenne
Das ist
den
ein super
Song in der
schönes
Tat
Lied.
nicht. Ja, liebe Freunde da draußen, das war sie, Yvonne Mechner. Cobra Lady, goldene Generation mit haufenweise Titeln. Davon könnt ihr alle da draußen nur träumen, selbst im GFL-Football. Und Schiedsrichterin hier bei uns in Berlin. Vielen Dank für deine Eindrücke, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die
Und
Einladung.
sehr, sehr gerne und weiterhin ein erfolgreiches Händchen bei deinen Schiedsrichteraufgaben.
Dankeschön.
Bis dann und ja, liebe Coach, liebe Potato jetzt da draußen, die Coach Potato bin ich ja. Sobald der Carsten wieder da ist, geht es dann auch wieder weiter mit unseren Episoden. Hab noch ein bisschen Geduld, ja. Romantik und Liebe, die brauchen ihre Zeit. Und bald geht's weiter. Ich wünsche euch was, wir wünschen euch was. Bis dahin. Ciao, ciao.